Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin Sawyer Stevenio an diesem schönen Sonntag, der für mich jetzt gerade noch ein Samstagnacht ist oder Samstagabend. Ich habe diesmal einfach den Podcast vorgeschoben, weil ich gedacht habe, dass ihr vielleicht mal Bock habt auf einen nicht müden, im Halbschlaf befindenden Steve Krömer. Ihr Lieben, ich bin relativ gut wiederhergestellt. Was daran liegt, dass ich diesmal wirklich recht früh richtig Gas gegeben habe in Sachen Maßnahmen. Ich habe super viel getrunken. Dienstagabend ging es bei mir los mit heftigen Halsschmerzen. Das ist bei mir immer so. Und ich war ziemlich niedergeschlagen, weil ich gedacht habe, ey, das kann nicht sein, dass ich irgendwie alle 3 Wochen jetzt eine neue Erkältung kriege. Falls übrigens, ne, kann sein, dass ihr das gar nicht mitbekomme, weil ihr meinen Blog nicht lest und nur den Podcast hört. Und ja, ich habe diesmal scheinbar alles, ich habe es wirklich früh erkannt, ich habe mich mit Zink zugebombt, eine Vitamin-D-Tablette genommen, in der das hochdosiert war, ich habe mir Ingwer gekauft und den geschnitten, hört man immer wieder, dass das gut helfen soll, ne, also das heißt Ingwer, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Honig und Vicvaporub ist für mich auch mal so ein Ding irgendwie, was ich persönlich auch sehr schön finde, ob es jetzt hundertprozentig hilft, ich meine schon, dass es hilft. Das heißt, ich die Brust mit Vivaprop eingeschmiert, super viel Tee getrunken, super viel generell getrunken und habe das wirklich schon in den Griff gekriegt. Weil normalerweise sind es bei mir immer 3 Phasen, irgendwie ganz dolle Halsschmerzen, teilweise auch Ohrenschmerzen. Und so 24 Stunden später ungefähr setzt der Schnupfen ein und dann wird es halt eine gesalzene Erkältung. Irgendwie habe ich die Schnupfenphase irgendwie, keine Ahnung, ob mein Körper zu stark war, was weiß ich, keine Ahnung, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich das Ding diesmal relativ schnell in den Griff gekriegt. Also nach 2-3 Tagen war ich durch damit. Von daher, ja, bin ich ganz glücklich, dass ich diesmal irgendwie, ich bin immer noch ein bisschen, also ich war danach beim Arzt am Donnerstag. Und er guckte rein und sagte, ja, man sieht das im Hals schon noch und meine Lymphdrüsen sind auch noch geschwollen. Aber er sagt, ja, Herr Krömer, das Problem ist, du musst das einmal richtig auskurieren. So. Und das ist halt das Problem, ne? Auskurieren ist halt echt schwierig, ne? Weil, ja, ihr wisst es ja, ne? Schule, Leo, Stevenio, Internet, so. Auskurieren ist momentan echt schwierig, gerade weil auch Leo gerade so eine richtig anstrengende Trotzphase durchlebt. Von daher, ja, und dazu noch mein Fuß. Dazu dann bei Banasar später mehr. Ich will jetzt nicht alles doppelt erzählen. Dem geht es auch ein bisschen besser zumindest. Also, ja, Krömer ist, ja, bla 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 bla. Ich will euch jetzt nicht damit langweilen, weil das gleich bei Banasar, was wir Donnerstagabend aufgenommen haben, als ich noch so ein bisschen verschnupft nicht, aber noch so ein bisschen angeschlagen war, noch Kratzen im Hals habe, aber ich habe es durchgezogen für euch, ne? Weil ich weiß, dass viele von euch auf das Podcast-Sonntagsritual nicht verzichten wollen. Ja, also, was soll ich sagen, ne? Ich schon mich jetzt mehr, bla bla bla, jada jada. Schwierig, ne? Bein hochlegen ist auch schwierig. Was soll man machen, ihr Lieben? Immer das Beste, ne? Immer die Arschbacken zusammenkneifen und versuchen, das Beste draus zu machen. Ansonsten, meine Lieben, gibt's eine gute Nachricht. Eine sehr gute Nachricht sogar. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr euch, ich wollte gerade sagen, ich weiß, ihr freut euch darauf, aber ich glaube, ich weiß das gar nicht. Ich kann immer unglaublich schlecht einschätzen, ob ihr Bock auf bestimmte Vlogs habt. Ich habe das auch nie wirklich, A, sowieso nicht verstanden, auch keine Ahnung, der Erfolg des Apotheken-Vlogs habe ich nicht so richtig verstanden, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber auch den Misserfolg von anderen Vlogs fand ich überraschend teilweise. Also von daher, keine Ahnung, ob da spielen auch noch wahrscheinlich YouTube-Algorithmen und Stichwörter und so eine Rolle, keine Ahnung. YouTube habe ich sowieso nie verstanden. Also von daher weiß ich es nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Aber keine Ahnung, morgen findet jetzt endlich der lang angekündigte Bogen-Vlog statt. Heute hat es wieder geregnet, heute waren wir nicht sicher, haben ihn auf morgen verlegt, also auf Sonntag. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr den Podcast jetzt hört, wenn ihr einen Sonntag hört, bin ich jetzt gerade beim Bogenschießen. Wie gesagt, es ist ein cooler Typ, der so eine kleine Firma hat und Workshops anbietet, vor allen Dingen, glaube ich, für Jugendliche. Aber das werden wir noch genauer fragen. selbst aus speziellem Holz. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat das von jemandem gelernt, der im Urwald war, irgendwie so. Auch das werden wir noch genau erfragen. Ich bin da so überflogen auf der Homepage. Und aus so besonderem Holz halt einen eigenen Bogen geschnitzt mit in so einem Workshop. Oder auch eigene Pfeile und damit schießt. Und keine Ahnung, wie das Interesse von eurer Seite ist. Ich habe da ultra Bock drauf. Und es könnte echt lustig werden. Ja, morgen startet das. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ja, so ein paar Stunden halt schon, das Ding zu basteln. Lase wird dabei sein als Kameramann. Das heißt, wir werden den Bogen schnitzen, das anbringen. Ich werde es natürlich auch aufwendig schneiden, weil, ne, wie gesagt, es ist ja alles sehr vloglastig. Vloglastig dieses Jahr habe ich mir zumindest vorgenommen. Von daher möchte ich auch die Vlogs dann auch besonders schneiden. Man weiß immer wieder, also ich finde es ein Mega-Event. Also es ist wirklich eine coole Sache. Also Bogenschieße wollte ich schon lange mal, auch so richtig in einem Verein auf einer Zielscheibe und so. Und ich glaube, das ist noch cooler irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist so ein hyperprofessioneller Sportschützenbogen, sowas gibt's ja, ist auch, glaube ich, olympisch, wenn mich nicht alles täuscht, wahrscheinlich viel präziser und so weiter, aber das Ding selber zu machen und damit zu schießen, finde ich schon ziemlich cool irgendwie, oder? Egal, ihr Lieben. Ich bin gespannt, wie der ankommt. Natürlich ist mein YouTube-Kanal so ein kleines bisschen verwaist. Jetzt im Winter habe ich vlogtechnisch eigentlich gar nichts gemacht. Ihr wisst ja, im Winter bin ich immer so ein bisschen träge und letzten Wochen waren viel Gaming und Final Fantasy und dann das Weihnachts-Let's Play, was auch ja viewertechnisch eine ziemliche Katastrophe war. Aber ich will also langsam aus meinem Winterschlaf aufwachen und wie gesagt, ich habe Bock auf Vlogs. Ich habe ein paar gute Sachen in der Pipeline. Unter anderem habe ich heute oder in der Woche irgendwann beim Einkaufen so einen Aushang gesehen bei uns beim Edeka, dass es hier so eine Karateschule gibt. Nun ist gerade, wie gesagt, mein Fuß ein bisschen im Arsch, aber wenn ich wieder fit bin, kann ich da auch mal anrufen. Zu Kampfsport hatte ich auch mal wieder Bock. Da auch gerade Vlog-Technik das zu machen, wenn es da einen coolen Lehrer, Trainer oder Sensei gibt, dann könnte es auch ganz interessant werden. Also, wie gesagt, ich plane und mache und versuche wirklich in regelmäßigen Abständen jetzt wieder Stevin-Vlogs rauszuhauen. Und vor 2 Jahren waren die auch richtig, also hatten wir eine richtig, richtig starke Vlog-Season, auch mit guten Zahlen und großem Interesse. Aber auch letztes Jahr, was eigentlich nur Warcraft Classic, WoW Classic war, der Vlog mit Lasi und Izzy mit dem Rasenmäher kam halt super an. Zumindest auf YouTube. Jetzt bei euch ist immer schwierig zu sagen, dass du zu auseinander zuklamäust, dann keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, morgen machen wir das ganze Ding. Soll nicht regnen. Heute sollte es regnen, hat aber auch irgendwie 2-3 Stunden nicht geregnet. Ist schon mal schwierig zu sagen mit dem Wetter. Wenn ich mir jetzt nochmal die Wettervorhersage anschaue, dann sagt die immer noch, also das letzte Mal habe ich vor 2 Stunden geguckt. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt groß geändert hat. Heute waren es 14 Grad, also sauwarm. Nee, morgen den ganzen Tag kein Regen. Ja gut, Regenwahrscheinlichkeit 30%, aber es sieht gut aus. Das heißt, wir werden auf jeden Fall immer Lücken haben dazwischen. Sonnig teilweise, 8 Grad. Das ist ausreichend. Das heißt, morgen geht die Party ab. Wir werden versuchen, das wirklich schön zu inszenieren und euch dann einen geilen Blog. Also, ich weiß nicht, wann ich zum Schneiden komme. Montag habe ich erste Stunde im Laufe der Woche. Mal gucken, ne? Ist immer so eine Sache. Vielleicht fange ich Montagnacht an zu schneiden oder Abend. Und keine Ahnung, im Laufe der nächsten Woche. Und ja, ich hoffe, dass ihr immer wieder begeistert seid und denkt, geil, jetzt fängt der Crew immer wieder an, coole Vlogs zu machen. Ist, glaube ich, eine coole Location und eine coole Sache. Ja, dann Coronavirus, ihr Lieben. Keine Ahnung, mir geht's, also auch da geht's bei Banasa gleich kurz drum und ich will auch, wie gesagt, nicht alles immer doppelt moppeln. Das Ding ist, ich habe mich so nie so hundertprozentig damit beschäftigt, weil ich irgendwie von einem Freund Mediziner gehört habe, ja, ist Quatsch, Panikmache, ist nicht so schlimm wie eine Grippe, ganz entspannt irgendwie, Deutschland ist bestens darauf vorbereitet, was man dann so an ja, beruhigenden Parolen dann so hört. So. Und für mich war das dann so erledigt so. Und aber jetzt, ja, die Boulevardmedien sind, glaube ich, das wahre Böse an dieser ganzen Sache, ja. Also als der Amoklauf von Hanau war es plötzlich alles wieder weg. Da war es dann plötzlich nicht mehr so schlimm, hat man gar nichts davon gehört. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, gerade jetzt in dieser Zeit irgendwie sich die deutschen Medien, und ich meine nicht nur Boulevardmedien, ja, also ein Fokus und ein Spiegel tragen es mittlerweile auch mit irgendwie. Die sind nicht mehr so weit vom Boulevard entfernt, wie man vielleicht denkt, so. Wir haben uns immer mehr den USA angenähert, ne. Ich erinnere nur an Bowling for Columbine, wo es darum ging, irgendwie mal zu untersuchen, warum es so viele Tote durch Schusswaffen irgendwie gibt in den USA. Und Michael Moore hat dafür einen Oscar gekriegt für diese Doku. Und in Kanada gibt es ja ähnliche Waffengesetze irgendwie und da haben sie nicht mehr ansatzweise so viele Tote. Und er kam zum Ergebnis, dass es größtenteils an der Berichterstattung liegt, die größtenteils sich darauf beschränkt, irgendwie Angst und Panik zu verbreiten, eben weil sich das am besten verkaufen lässt. So, was Klickzahlen, was Aufrufe, was Einschaltquoten angeht. Und das ist in den letzten Jahren in Deutschland wirklich extrem geworden, finde ich. Und diese ganze Panik, die jetzt hier herrscht, ist natürlich durch Bild und Co. einfach unglaublich angeheizt. Ich habe heute einen sehr, sehr guten differenzierten Bericht gelesen auf Facebook, auf der Facebook-Seite von einem Biologie, warte mal, was ist es? Makrobiologie, irgendwie, ich gucke mal eben nach. Also das ist ein Typ, ja, das ist keine Institution, Molekularbiologie. Der Typ heißt, der hat eine Facebook-Seite und da, das ist auch kein Bullshit, zumindest meiner Recherche nach, Tom Jant heißt der Ganze. Und der macht auf seiner Facebook-Seite halt regelmäßig Erklärungen und so weiter. Sterilium, ja. Also da könnt ihr mal drauf gucken, habe ich verlinkt in meinem Blog-Eintrag. Das ist ein cooler Dude, irgendwie, der da ganz sachlich reingeht an die ganze Sache. Kann ich euch sehr empfehlen, ist auf meinem Blog, ganz großer Blog-Eintrag. Wir werden alle sterben, aber nicht am Coronavirus, heißt der. Darin geht es unter anderem darum, irgendwie, wie lächerlich diese ganze Panikmache auf der einen Seite ist. Allein diese ganze Gesichtsmasken, die überall ausverkauft sind, die aber überhaupt nichts helfen, weil diese Tröpfchen, wo du dich mit ansteckst, halt so fein sind irgendwie, dass diese Maske dir nicht aufhalten kann irgendwie, dass du eigentlich irgendwie eine Gasmaske dafür bräuchtest. Ja, interessant ist auch, dass er unser Gesundheitsminister Spahn kritisiert und sagt, ja, die Bundesregierung irgendwie sagt, ja, wir sind bestens vorbereitet, was halt auch totaler Bullshit ist irgendwie. So, wenn mal wirklich was Großes ausbrechen würde, wären wir halt überhaupt nicht vorbereitet. Was auch der Georg geschrieben hat, dessen Vater ist irgendwie Virenwissenschaftler und untersucht das irgendwie. Und der schrieb davon, dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, weil wir irgendwie weil wir maßlos vom Personal her unterbesetzt sind in Deutschland. Und dass wir irgendwie Krankenhäuser, wo man wirklich Leute richtig isolieren kann und in Quarantäne setzen kann, richtig, wie es sein muss, wirklich in einer höheren zweistelligen Zahl nur haben. Irgendwie. Das heißt, wenn mal wirklich was Großes passiert, wären wir überhaupt nicht gut vorbereitet. Ja? Das sagt er halt auch. So. Was er noch sagt ist, dass diese Panik, gestern auch bei uns im Comment, was da geschrieben wird, diese Verschwörungstheorien aus dem Netz und dieses, ja, die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen, weil der Aktienmarkt jetzt aufgrund der Tatsache, dass natürlich in China irgendwie die Produktion ein bisschen lahmgelegt ist, weil alle irgendwie in ihr zu Hause bleiben und alle Angst haben, sich anzustecken, irgendwie ist der Aktienmarkt halt ein bisschen eingebrochen und ach, die Leute drehen durch, ja, und ja, ich kaufe jetzt nur noch Gold, ich kaufe jetzt nur noch Bitcoin, weil das Geld bald verfallen wird und ja, wir stehen vor einer Weltwirtschaftskrise und solche Parolen und die Sterberate wäre bei 7%. Sie ist halt bei 1-2%. Aber hinzu kommt noch, dass der Krankheitsverlauf gerade in Europa wohl sehr sanft ist, dieses Coronavirus und was er hier beschreibt. Und dass viele einfach gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, eben weil der so schleichend ist. Oder die Symptome halt teilweise irgendwie keine Ahnung, ein bisschen Fieber, irgendwie ein bisschen Husten und so weiter nur sind. Und viele einfach gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Von daher ist die Dunkelziffer von Infizierten wahrscheinlich wesentlich höher, als wir meinen. Aber da das zusammen verläuft, irgendwie, ja, durchleben die das und wussten gar nicht, dass sie es hatten. So, was spannend ist. Und deshalb sind wahrscheinlich diese 1-2% auch gar nicht, gar keine realen Zahlen, weil die ja nur auf der Anzahl der offiziell als irgendwie infiziert geltenden irgendwie basiert. Und hinzu sagt er auch, dass im Prinzip normal gesunde Menschen irgendwie überhaupt keine Angst davor haben müssen, weil es halt einfach nur irgendwie wirklich bedrohlich für kranke oder ältere Menschen irgendwie, die ein ganz schwaches Immunsystem haben, ist so. So, und wenn man das alles hört, dann denkt man halt, okay, aber warum dann diese mega Panik machen? Warum klären die Boulevardmedien da nicht mal nicht ein bisschen auf? Oder, ne? Und das ist halt wieder dieses Bild und Co. Kommen wir mit dem Pressegesetz, mit der Pressefreiheit, mit der Meinungsfreiheit und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll in unserem Land irgendwie. Also, man kann sich doch nicht mal die Rosinen rauspicken und mal sagen, ja, Pressefreiheit, Pressefreiheit, Pressefreiheit. aber zu lügen und zu übertreiben und irgendwie Stammtischparolen rauszuhauen, um Klickzahlen zu generieren und Zeitungen zu verkaufen. Aber im Pressegesetz steht halt auch irgendwie auch was von Sorgfaltspflicht und ethischer Pflicht, irgendwie die Wahrheit zu schreiben und vernünftig zu recherchieren. Und dem kommen sie ja auch nicht nach. Das heißt, die ganzen Boulevardmedien picken sich irgendwie wie formuliere ich das am besten? Also picken sich die Rosinen aus dem Presserecht raus, halten sie aber eigentlich nicht dran. So, und da müsste mal was passieren irgendwie, finde ich persönlich. So, ne, weil, also ganz ehrlich, ich war gerade bei Edeka, hab eingekauft und hab mal spaßeshalber geguckt und auch fotografiert, habe ich auf Instagram gestellt, was ist, was da, ob's bei, selbst auch bei uns am Arsch der Welt, hier auf dem Land, was da so ausverkauft ist, ne? Also bei uns ist alles, was irgendwie länger haltbar ist, das heißt Konserven, irgendwie Pizzen, habt ihr gesehen, nur die ekligen Pizzen waren noch da, alles andere war ausverkauft, hamstermäßig. Ich konnte mir meine Lieblingspizza nicht holen, irgendwie, weil die ausverkauft war. Also alles, die Leute drehen durch, ja. Was auch ausverkauft, ich war dann auch bei Butni nebenan, Butni ist sowas wie Rossmann oder DM, hier in der Nähe von Hamburg, so eine Kette. Genau dasselbe, Sacrotan gibt es überhaupt nicht mehr. Ein ganzes Regal von irgendwie Desinfektionsmitteln oder Handtüchern oder Handdesinfektionen sind ausverkauft. Einfach komplett weg. Ich habe sowas noch nie erlebt in Deutschland in dieser Form. Noch nie. So, das ist ja, also jetzt mal ernsthaft, ne? Also, das sagt halt der Typ hier von Facebook auch, ne? Dass, wenn man was tun will, dann soll man sich sowas kaufen und die Hände regelmäßig waschen, oft und so weiter. Weil das halt die häufigste Form des Ansteckens ist, ne? Dass man es am wahrscheinlichsten von irgendwelchen Türgriffen oder so bekommt. So, finde ich auch okay, ne? Aber die Art und Weise, wie die Leute durchdrehen, ich habe dann auch bei Amazon geguckt, auch da, ja, du kriegst keinen Sacrotan mehr, du kriegst keine Handdesinfektion mehr. Das ist auf Monate ausverkauft. Irgendwie das, ich wollte mir eins bestellen, ne, so, und das ist halt Ende, also da wird Liefermöglichkeit Ende März angekündigt. Ganz ehrlich, bei Sacrotan knallen doch die Sektkorken. Die haben ja einen Ever-Rekordumsatz, die beste Zeit ihres Lebens aktuell. Ja, von daher, ach, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum man irgendwie ein ganzes Land in Angst versetzt oder die ganze Welt, obwohl irgendwie, wenn man das vernünftig aufklären würde, könnte man vielleicht viel, ja, viel differenzierter an die Sache rangehen und so weiter. Und was ich mir wünschen würde, was die Reaktion auf die ganze Sache wäre halt, dass die Bundesregierung mal drüber nachdenkt, was, oder auch Herr Spahn irgendwie, für den ich eigentlich für einen fähigen Mann halte, gerade den, mal irgendwie sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn wir wirklich mal irgendwie, wie schreibt er, warte mal, was wäre wirklich eine Gefahr? Es gibt da ja den richtigen SARS-Virus, ne, der, was wir haben, ist ja eine super abgespeckte Form. Ne? Dieser Corona ist ja SARS-CoV-2. Und wenn sie mal ein richtiges SARS-Virus irgendwie ausbreiten würde, warte mal, was schreibt er hier? Ich finde das jetzt nicht, weil das echt eine Wall of Text ist. SARS oder noch was anderes? Er macht sie auch hier über die ganzen Verschwörungstheorien lustig, ne, irgendwie, so von wegen, ja, macht überhaupt keinen Sinn, ein Virus zu züchten irgendwie, der Menschen tötet, weil Viren finden das eigentlich nicht so lustig, wenn ihr Wirt stirbt, weil Viren wollen ja, dass der Wirt überlebt, damit sie selber überleben, weil wenn der Wirt stirbt, überleben die Viren ja auch nicht. Von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Warte mal, ich finde jetzt dieses, bla 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 bla, was ist das denn? Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht beim Überfliegen. Also, ne? Er sagt halt, wenn jetzt mal ein richtiger Virus, ein richtig gefährlicher Virus irgendwie freigesetzt wird, dann haben wir halt wirklich ein richtiges Problem, ne? So, was, ja. Wäre schön, wenn... Na, finde ich nicht. Egal, hilft jetzt auch nichts. Ja, vielleicht sollte das irgendwie die Lehre der ganzen Sache sein. Janine hat gerade irgendwas gepostet, wo drin steht, dass heute der erste Tag war, wo, warte mal, mehr Leute geheilt wurden, als sich noch infiziert haben oder so, ne? Irgendwie so. Ja, wie dem auch sei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird jetzt so ausgehen wie die ganzen letzten Panikmache. Wir werden alle sterben, Viren. Aber ich glaube schon, dass irgendwie jetzt noch 2 Wochen irgendwie die Medien irgendwie wieder Panik geschoben wird. Wir werden alle sterben, Parolen. Sakotan sich kaputt freut. Und dass die Sache dann irgendwann durch, was weiß ich, wieder ein neues Drama, wo man irgendwie Klicks und Zeitung verkaufen kann, vom Erdboden verschwindet. So. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich auch komplett Unrecht und die Weltwirtschaft bricht zusammen und wir werden alle sterben und in Wirklichkeit sind doch 7%, whatever. Aber ich glaube es nicht, ihr Lieben. Und das ist nämlich das größte Problem an der ganzen Sache, ne? Dass wir so abgestumpft werden durch diese ganze Panikmache in den Medien und dass alle paar Jahre irgendwie ein Virus freigesetzt wird, der uns alle sterben wird angeblich, der dann aber völlig harmlos in der Versenkung verschwindet. Und irgendwann, wenn mal die Scheiße richtig am Kochen ist oder am Dampfen ist, dass wir dann einfach so abgestumpft sind, dass wir die Gefahr dann in diesem Moment gar nicht richtig wahrhaben wollen. So. Ja, auch da geht's bei Balthasar und mir nachher nochmal drum, in der Balthasar-Krömer-Stunde. Ja, Fall Hopp, das ist das nächste große Ding. Heute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe gerade schon eine relativ lange Kolumne drüber geschrieben. Spielabbruch, Bayern gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Bayern führte schon 6-0, von daher war es dann auch wurscht. Die Bayern-Fans und die Bayern-Ultras haben wieder ein Spruchband offengelegt, wo wieder stand irgendwie, keine Ahnung, DFB, Hopp, du Hurensohn und so weiter. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Was ich persönlich, ehrlich gesagt, man kann eine andere Meinung sein, definitiv, völlig überzogen finde. Das Ding ist, also falls ihr nicht wisst, worum es jetzt geht, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich will ja auch nochmal einen Community-Beitrag vorlesen dazu, einen Leserbrief, den ich dazu bekommen habe, der es anders sieht als ich. Ich will da auch andere Meinungen zu Wort kommen lassen. Es geht darum, dass Dietmar Hopp, der Mäzen von Hoffenheim, ja, ihr müsst euch vorstellen, oh, jetzt habe ich Hoffenheim hier geschrieben in meiner Hoffenheim, das muss ich mal eben korrigieren, ich hasse Schreibfehler. Ihr müsst euch vorstellen, da ist also ein Verein, der irgendwo, was weiß ich wo spielt, in irgendeiner Dödelliga und dann kommt irgendwie dieser Hopp daher, Milliardär, irgendwie Chef von SAP. Und der sagt, pass mal auf, ich butter jetzt in den Verein, das wird jetzt hier mein Verein, meine Spielwiese, ich butter jetzt hier mal ordentlich Kohle rein. Und quasi so der, ja, was weiß ich, wie nennt man das, der Roman Abramowitsch von Hoffenheim wird. Das Ding ist in der Bundesliga und es gibt halt Fußballromantiker, die irgendwie so wie ich seit x Jahren dabei sind, die den Fußball irgendwie liebten, wie er irgendwann mal war irgendwie. Umkämpft, ohne große Investoren, jeder hatte die gleichen Möglichkeiten und so weiter. So, und dass die das nicht geil finden, ist halt klar. Und dann kommt der DFB und ein Hopp und sagen, ja, ihr müsst das aber geil finden. Ihr müsst das geil finden, ihr müsst es akzeptieren, weil der Fußball ist jetzt so. Aber die Ultras und die Fußballromantiker sagen, nee, müssen wir nicht. So, wir sind hier seit 30 Jahren im Stadion, wir waren schon hier, bevor ihr hier ankamt. Und irgendwie das Ganze mit eurer scheiß Wirtschaft und euren Dollarzeichen Augen kaputt gemacht habt. Und wir lassen unseren Sport von euch nicht kaputt machen, beziehungsweise wir sagen, dürfen zumindest sagen, dass wir es scheiße finden. So, und dann kommt der DFB und ein Hopp und sagen, ja, dann, das können wir gar nicht durchgehen lassen, so. Dieser Krieg ging irgendwann los, irgendwie mit den BVB-Fans, die irgendwie Protestplakate aufgestellt haben, so, in Richtung Hopp. Was dazu führte, dass Hopp dann, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Rummenigge stellt sich heute hin nach dem Spielabbruch und sagt irgendwie, ja, und Hopp wäre ja so ein Ehrenmann. Dieser feine Ehrenmann, wie es Rummenigge formuliert hat, hat als Reaktion auf diese Protestplakate von den BVB-Fans beim darauffolgenden Auswärtsspiel, also in der Heimspiel von Hoffenheim, als der BVB zu Gast war, jetzt haltet euch fest, hochfrequente mobile Lautsprecher in die Gästekurve gestellt mit einem Regisseur, der die Dinger bedient hat, und jedes Mal, wenn Anti-Hop-Gesänge kamen, hat er die Dinger aufgedreht, um quasi diesen Widerstand wegzuprügeln. So. Weißt du? Und dann stellen sich irgendwie die Leute heute hin und reden davon irgendwie, ja, die bösen Ultras und wie können die Hopp als Hurensohn betiteln? Weil er es verdient hat in diesem Moment. Weil er diesen Kleinkrieg hat, befeuert hat mit sowas. Man muss sich das mal vorstellen. Da wird Kritik Kritik mit Knüppeln, in diesem Fall irgendwie mit mobilen Lautsprechern, mit hochfrequentierten Sounds eingesetzt, um die zum Schweigen zu bringen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? So, einige BVB-Anhänger haben auch, Strafanzeige gestellt. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Aber das hat ein Milliardär, der hat halt Anwälte wie sonst was, ne? So, und von daher kann ich dir echt nur die Augenbraue hochziehen, so. Und das hat das Ding, ne? Es gab halt auf Twitter wirklich großen Widerstand. Was mich auch sehr angewidert hat, war die Reaktion auf Sky. Wo wirklich der Report, der Kommentator, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, wirklich diese Ultras oder diese Form des Protests mit dem Holocaust verglichen hat. Sorry, aber da kommt mir echt die Kotze hoch. Also, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Ganz ehrlich. So, und das Ding ist irgendwie, wir Fußballfans werden immer mehr dahingehend erzogen, so, ihr müsst das gut finden oder ihr müsst es zumindest tolerieren, so. Könnt ihr bitte aufhören, anderer Meinung zu sein als wir? Wir prügeln jetzt auf euch ein, ihr seid bitte irgendwie Zombies ohne eigene Meinung, still und leise, ihr dürft aber unsere ständig steigenden Eintritt- und Trikotpreise bezahlen, die 8 Pay-TV-Anbieter oder Streaming-Anbieter, wobei wir unsere Rechte zerstückeln den Spieltag sowieso, das müsst ihr alles geil finden, aber eine eigene Meinung oder Protest, nee, das geht in unseren Stall nicht, das lassen wir nicht zu, dann brechen wir Spiele ab. So. Und letzte Woche gab es solche Sprechbänder in Gladbach, auch da gab es einen riesen Heckmeck von den Managern und alle finden das so schlimm und das kann man nicht machen und Hetze in dieser Zeit. Ja, aber ganz ehrlich, da steht, Hopp ist ein Hurensohn irgendwie. Ja, okay, natürlich ist geschmacklos, natürlich gehört das nicht ins Stadion. So, ich finde das auch geschmacklos. Aber die Relation ist halt ein Scherz. So, ich gehe seit 30 Jahren oder noch länger ins Stadion. Und solche Sprechbänder gab es immer auf noch wesentlich unterem Niveau. Viel, viel weiter drunter. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das macht's ja nicht besser. Nee, macht's auch nicht. Ist auch keine Wertung. Ich finde das auch nicht geil. Fußballfans sind halt voll Assis und der Sport ist halt schmutzig. Und es gibt so eine Scheiße. Aber 30, 40 Jahre passiert da nichts. So. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Natürlich stellt der DFB auch gegen Rassismus und gegen Homophobie und yada yada. So, ja, und bla bla, PR-mäßig kommt das auch alles gut. Aber ich habe noch nie gesehen, dass sie ein Spiel abgebrochen haben deshalb. Zumindest nicht in so einer Form. So. Aber bei einem Milliardär, der Geld in die Bundesliga pumpt, da hört der Spaß auf. Da wird ein Spiel abgebrochen. Sorry, aber das ist eine Farce. Das ist eine Farce. Das haben sich auf Twitter auch viele, gerade unabhängige Sportjournalisten, gegen die Sache ausgesprochen. Schaut euch mal den Blogantrag, die Tweets an, ja, das sind Sportjournalisten teilweise. Klaas Rehse schreibt zum Beispiel, endlich setzt die DFB mit aller Deutlichkeit für Minderheiten ein, mit aller Deutlichkeit. Randgruppen wie Milliardäre brauchen Schutz von Schiedsrichtern. Das ist halt eine Farce, sorry. Und wie gesagt, es ging vor allen Dingen darum, dass sich die Bayern-Fans mit den BVB-Fans, mit Ultras solidarisiert haben, so genau wie die Gladbach-Fans, weil der DFB versprochen hat, keine Kollektivstrafen auszusprechen, was sie jetzt gegen die BVB-Fans wieder gemacht haben. So. Nämlich, glaube ich, 2 Auswärtsspiele ohne Fans. So. Darum ging es und um nichts anderes. Und es geht auch eigentlich gar nicht mehr um Hopp. Ja, es geht einfach darum, dass der DFB versucht, uns zu induktrieren, uns Fußballromantiker oder Ultras und uns vorzuschreiben, was wir gut und was wir schlecht zu finden haben. So. Das heißt, es geht eigentlich nur noch um die Sache. Es geht eigentlich gar nicht mehr so um die Person Dietmar Hopp. Es geht darum, dass wir einfach irgendwie seelenlose Hobbits sein sollen oder Zombies, Hobbits vielleicht nicht. Und alles, was wir uns auf Tisch zu essen haben irgendwie. Und wenn wir eine Meinung haben, dann wird auf uns raufgeklüppelt, so oder so. Und ich glaube auch nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. Dass man jetzt irgendwie, man klopft sich heute, toll reagiert und Kante zeigen in dieser Zeit, yada yada. Und ne, und auch ein Klingbeil stellt sich hin und ja, und Hetze und yada, ja, Parole, haben im Fußball nichts verloren. Ja, aber es gibt es seit 40 Jahren im Fußball und es hat sich nie jemand darüber aufgeregt. So. Was nicht, ich will das nicht werten. Ich will nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ich will nur sagen, es hat sich 40 Jahre niemand darüber aufgeregt. So, das heißt auch nicht, dass es nicht jetzt jemand tun soll. Das heißt, dass es nicht jemand tun soll für den Milliardär, ja, der ist nämlich kein Opfer, der hat selber irgendwie gerade im Klang mit dem BVB sich mit diesen, was ich gerade erklärt habe, ist er wirklich, kann er seine Hände nicht in Unschuld dingsen irgendwie so. Also von daher, ey, Leute, ganz ehrlich, so. Ich verstehe das nicht und ich glaube auch, dass diese Nummer nach hinten losgehen wird, weil die Ultras, also wie gesagt, der DVB, der DFB versucht seit Jahren alles irgendwie, diese Brandherde in den Griff zu kriegen, werden sie aber nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich die Fußballfans nicht erpressen lassen und sowieso irgendwie das aktuell eine brodelnde Zeitbombe ist, weil wir immer mehr in die Fresse kriegen, immer mehr Geld bezahlen sollen, immer stummer sein sollen und dass gerade die Ultras, dass sich da einiges angestaut hat, was wir in den letzten Jahren schlucken mussten. Von daher glaube ich ehrlich gesagt, dass das da noch nicht das letzte Wort sein wird. Also in so einem Theater dann darauf zu reagieren und so, ich glaube, dass es da eine Menge Leute geben wird, die sagen, sorry DFB, aber nicht mit uns irgendwie. Das wird nicht das letzte Ding gewesen sein. Und ich glaube, das ist in diesem Fall ist es nur immer Dietmar Hopp, weil die Leute wissen, dass das der Triggerpoint ist und dass der DFB alles versucht, irgendwie diesen Mann zu schützen. So. Von daher, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt mit der Sache heute, auch wenn sich der FC Bayern und Hopp oder Hoffenheim dafür mega feiern und so weiter, dass da das letzte Wort gesprochen ist. So, ja, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß, dass Bayern das anders sieht, werden wir nächste Woche auch wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Aber ich sehe das so, wie ich das sehe. Ich weiß, dass es keine populäre Meinung ist, dass es zum Zeitgeist gehört, da auch Kante zu zeigen und so weiter. Aber selbst renommierte Sportjournalisten sehen das auf Twitter anders. So, von daher, naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr was. Irgendeinen interessanten Punkt, aber der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Weiß ich nicht, ob ich da alles zu gesagt habe. Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Wir reden garantiert in den nächsten Wochen nochmal drüber. Und auf Twitter geht der immer noch, ja. Ach so, ja, stimmt, den Gastbeitrag. Was darf Satire? Lage der Liga, Hopp ist der vielleicht größte Romantiker im deutschen Fußball. Schreibt Bild Plus. Was darf Satire? Antwortet Klaas Rehse. Ja, das Ding ist, pass auf, man muss da differenzieren. Ich möchte auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Und zwar Henrik, Community-Mitglied Henrik, der schreibt dazu Folgendes. Dietmar Hopp war früher Spieler der TSG, ist jetzt als SAP-Gründer Milliardär und in der Region ein großer Förderer. Förderer, Doppelpunkt, seines Heimatvereins. Nicht einfach nur Euros für Spieler, sondern auch Stadien, Jugendförderzentren und so weiter. Und auch die Mannheimer Adler, Rhein-Neckar-Löwen werden von ihm bzw. SAP unterstützt. Darüber hinaus gibt es eine Stiftung, statistisch gesehen täglich knapp 70.000 Euro für unterschiedliche Projekte, moderne Spielplätze für Kinder, Erweiterung der Heidelberger Kinderklinik, allein dafür kürzlich rund 12 Millionen Euro und vieles mehr. Und so jemand darf dann bei den Gästefans seinen Kopf hinter einem Fadenkreuz sehen und sich über üble Beschimpfungen anhören. Fadenkreuz geht definitiv zu weit, keine Frage, Gewalt sowieso, brauchen wir nicht drüber sprechen, üble Beschimpfungen. Ja, keine Ahnung. Also, ich hätte auch keinen Bock, mich mit irgendwelchen Hochfrequenzen Lautsprechern beschallen zu lassen, wenn ich meine Meinung sage. Egal. Ein solcher Förderer ist mir ein Vielfaches lieber als ein Unternehmen, das einfach nur Millionen für Anteile, den Stadionnamen und das Logo auf dem Trikot hinblättert und sich zurückzieht, wenn es mal nicht rund läuft. Ja, keine Frage. Auch andere Milliardäre sind große Förderer. Zum Beispiel haben zwei andere SAP-Gründer, Klaus Tschira und Hasso Plattner, oder auch der milliardenschwere Mitgründer eines großen Finanzdienstleisters hinter der Region fördert den Forschungs- und Medizinbereich, sodass hier mit modernster Technik, die sich eine Klinik allein nicht leisten können, komplizierte lebensrettende Operationen möglich sind. Und Dietmar Hopp hat sich entschieden, der breiten Masse eine Direktspürerförderung durch Vereine, Freizeitmöglichkeiten, Sport und so weiter zukommen zu lassen. Ist er also wirklich jemand, den man bzw. seine Mutter auf so eine Art beleidigen muss? Man kann andere Vereine und Unternehmen hassen, aber derartige Beleidigungen gegen eine Einzelperson haben meiner Meinung nach in den Stadien noch irgendwo anders eine Daseinsberechtigung. Auch wenn das die FC Bayern Fangruppe natürlich anders sieht. Ich würde mich wirklich freuen. Okay. Ja, also pass auf. Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Erstens, wenn das so ist, wie der Henrik das hier beschreibt, ist das aller Ehren wert. Hut ab dafür. Das sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe. Die ganze Sache ging los, dass die Leute einfach gesagt haben, wir wollen nicht britische Verhältnisse hier. Wir wollen nicht, dass jemand irgendwie quasi der Mäzen eines Vereines oder der Roman Abramowitsch macht und sich irgendeine Mannschaft zusammenkauft. So. Und dieses Recht hat man, finde ich, als Fußballfan. Völlig ungeachtet, was der privat macht. Und selbst wenn das Mutter Theresia wäre, die sich einen Fußballverein kauft, dürfte man trotzdem sagen, wir finden das scheiße. Wir wollen das nicht in unserer Liga. Irgendwie. Wir sind Fußballromantiker. Wir finden das schön, dass alles so bleibt, wie es mal war. So. Und darauf dann zu reagieren, wie es unter anderem Dietmar Hopp gemacht hat, wie es der DFB gemacht hat, nämlich draufzuschlagen und die Sache sich immer weiter hochköcheln zu lassen, wie so ein Teufelskreis. So, und wie gesagt, ich glaube mittlerweile, dass es gar nicht mehr groß um Dietmar Hopp geht, sondern um die Institution DFB, die, wie gesagt, uns versucht zu indoktrinieren und zu sagen, ihr müsst das gut finden, sie Red Bull Leipzig. So, darum geht es. So, ich glaube, es geht, ehrlich gesagt, auch bei diesem Plakat, das ist ja auch das, was die FC Bayern Ultras heute schreiben. Ne? Warte mal, lass mich mal kurz lesen nochmal. Ich lese mal vor. Wir haben heute im Spruchband das Wort Hurensohn verwendet. Das ist normalerweise nicht unser Sprachgebrauch. Wäre per se aber auch nicht erwähnenswert. Während eines Fußballspiels fallen solche und ähnliche Worte recht häufig. Man kann ja beispielsweise bei den Fans von Borussia Dortmund nachfragen, die jedes Spiel als BVB Hurensohn betitelt werden oder halt bei Timo Werner. Genau, das ist auch das Ding, ne? Timo Werner ist ein Hurensohn, ist irgendwie ein Stadion weiter Timo Werner Red Bull Leipzig Flame irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass deswegen schon mal ein Stadion, also ein Spiel unterbrochen wurde. Egal. Alternativ kann man auch beim eigenen Verein bei Uli Hoeneß oder Oliver Kahn nachfragen, die aufs häufigste übelst beschimpft wurden. Zum großen Thema wurde das Wort erst unter anderem diesem Wort auf zuspitzen polemische Art und Weise Kritik am Modell Hoffenheim und dessen Protagonisten Dietmar Hopp geübt wurde. An dieser Stelle muss man auch festhalten, dass wir unsere Kritik bisher immer auf andere Art und Weise artikuliert haben. Herr Hopp hat unter anderem durchs Verwenden von Störgeräuschen bei einigen BVB-Anhängern Schmerzen hervorgerufen, allerdings die Spirale selbst erheblich weitergeredet und einen Privatkrieg mit verschiedenen Fanszenen angezettelt. Dies führte über mehrere Eskalationsstufen dazu, dass das DFB-Sportgericht den Fans des BVB für zwei Spiele den Besuch von Auswärtsspielen bei Hoffenheim verbaten, damit der DFB sein Wort, warte mal, ich muss jetzt mal umklicken, damit der BVB sein Wort zukünftig von Kollektivstrafen, damit hat der DFB sein Wort zukünftig von Kollektivstrafen abzusehen gebrochen. Auch wenn uns diese Strafe nicht betrifft und das Thema Hopp für uns nicht so eine starke Relevanz hat, sehen wir hierin einen Angriff auf die Fanrechte im Allgemeinen. Für uns ist es ein Affront, den wir nicht unbeantwortet lassen können. Man muss den Wortlaut nicht gutheißen, aber es gab für uns hier keine Alternative, da nur so das Thema an die nötige Aufmerksamkeit erhält. Wenn man zukünftig immer, wenn solche Beleidigungen auf der Zuschauertribüne geäußert werden, Fußballspiele ab- oder unterbrechen, wird man keine Partie mehr über 50 Minuten spielen können. Die Unterbrechung heute war einfach nur überzogen und absurd. Fußball bleibt dreckig, Fans bleiben rebellisch gegen Kollektivstrafen. Fick dich, DFB. Ich zitiere hier nur. Ja, also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Meine Meinung in dieser Sache ist nicht populär. Ich bin oft dafür kritisiert worden, aber ich sehe das nur mal so. Ich bin halt selbsternannter Fußballromantiker, seit 100 Jahren dabei. Und ich finde, wir müssen auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. So, das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, es gibt mehrere Leute, die das anders sehen. Bitte gerne in die Comments eure Meinung. Ich werde nächste Woche dann noch mit Banner darüber sprechen, der das unter Garantie schon in den Comments geschrieben anders sieht. Wo wir gerade bei Beinahe da sind, das alte Arschgesicht. Den hört ihr jetzt. Wie gesagt, wir haben es vor ein paar Tagen aufgenommen, da gab es diesen Fall noch nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder in alter Frische hoffentlich. Was soll ich sonst noch sagen? In dieser Woche kommt der Bogenvlog aller Wahrscheinlichkeit nach Mittwoch und Freitag Stream. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und jetzt erstmal Beinahe und Krömer. Es geht quasi ohne Unterbrechung direkt weiter und ohne Werbung. Viel Spaß. Ololadi. Wie hieß das nochmal? Das hat HP Kerkeling immer früher gemacht. Alaladi, kennst du das noch, Banasa? Hast du früher HP Kerkeling geguckt?
Oh Gott, ein bisschen.
Alaladi, damals die gute Zeit von HP Kerkeling. Wie hieß das nochmal? Total normal. Aus Bremen kam das, wurde in Bremen produziert. Alaladi. Hallo, liebe Community, ich bin's, euer Stevenio. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich bin noch ein bisschen hustig. Ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen. Und Banasa, ich weiß, du bist nonstop in Sorge um mich. Und das ist auch gut so rum. Ich würde es dir am liebsten zeigen, aber es geht nicht, weil du bist irgendwo in Gelsenkirchen, in Ruhrpott, Kanakistan und ich bin im wunderschönen deutschen Norden, von daher kann ich es nicht zeigen. Aber ich kann dir jetzt erzählen, was passiert ist. Wenn du mich auf Instagram verfolgst,
deutscher Norden, sagte er, während er in der Nähe von Hamburg wohnt.
Und was willst du denn von mir? Warum machst du mich jetzt schon wieder so fertig eigentlich?
Zitat Stevenio von 2005 bis 2015.
Der wunderschöne Norden. Ich bin jetzt so ein bisschen mit Hamburg auf Kriegsfuß, das gebe ich wohl zu. Aber ich habe mich mittlerweile an die Stadt ein bisschen gewöhnt. Es ist gar nicht mehr nur Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja. Lieber, mit dir kann man auch nicht mehr reden, ne? Du hast einfach, nee, du bist einfach nicht mehr real. Nee, aber jetzt weiß ich alles, pass auf, also folgendes. Ich weiß nicht, ob du mich auf Instagram verfolgst.
Nein.
Gut. Vor ein paar Wochen ist was ganz Schlimmes passiert. Und zwar bin ich richtig, richtig, richtig heftig auf die Fresse geflogen. Richtig heftig.
Metaphorisch oder du bist tatsächlich auf
die Fresse geflogen? Nee, ich bin wirklich richtig heftig auf die Fresse geflogen. Ah, und zwar haben wir so einen Schulhof bei uns. Und dann davon ab geht unser Fußball oder unser Sportplatz. Und der Übergang vom Schulhof zum Sportplatz ist eine große Kante, eine große Stufe. Und der Stevenio ist ja nun ein ehemaliger Leistungssportler, wie du weißt. Mördertalent war er früher, das ist ja allgemein bekannt. Problem an der Sache ist, Krömer ist ziemlich alt geworden, leider. Und wollte so ganz elegant den Sprung nehmen. Hat aber nicht so ganz geklappt. Ich bin mit meinem Fuß an der Kante hängen geblieben, nach vorne weggekippt und tierisch auf die Fresse geflogen. Und das Schlimmste ist direkt vor meinen Schülern, die aber echt mitfühlend waren. Das fand ich eigentlich ganz positiv. Die erste Frage, das erste war nicht, haha, Krömer, sondern es war mehr so, oh, Herr Krömer, alles gut bei Ihnen. Das fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Hätte ich den Arschmahn gar nicht zugetraut. So, da die Vorgeschichte. So, meine Instagram-Follower, die ich an dieser Stelle sehr lieb grüßen möchte, schön, dass es euch gibt, werden das gesehen haben, weil mein Bein war komplett auf. Also mein Schienbein war auf. Ja, das war eine gigantisch große Kratzwunde, wo John Rambo gesagt hätte, Alter Krömer, jetzt ruh dich erstmal bitte aus, so, weißt du? So, ich bin da, also, was heißt hart im Nehmen? Ich wollte vor meinen Schülern nicht das Weichei spielen, sondern den harten Typ, alles klar, kein Problem, war nix. Humpelte dann in mich rein weinend von dem Dings weg. Und nach einer Zeit ging es auch wieder. Okay, so, dann denke ich so, ja, scheiße, tut ja doch ein bisschen weh. Irgendwann, als ich dann zu Hause war, habe ich dann die Hose hochgezogen und sah dann irgendwie, dass mein gesamtes Schienbein aufgeratscht war und blutete wie Schwein. Ich habe das dann fotografiert auf Instagram gestellt, per Story. Man kann es jetzt nicht mehr sehen, ihr braucht jetzt nicht auf Instagram switchen, ihr Lieben. Man kann das jetzt eh nicht mehr sehen, so. Okay, sondern das Wundermittel, nämlich Bepanthen drauf gemacht, was irgendwie alles ist quasi nicht, ich möchte sie die Jesus-Salbe nennen. So. Ist auch gut abgeheilt, das Ganze ist jetzt ungefähr 2 Wochen her. Und dann denke ich in den letzten Tagen so, wie gesagt, es ist 2 Wochen her, denke ich so, oh scheiße, ey, das Ding, das heilt ja irgendwie nicht richtig, tut ja immer noch irgendwie im Knöchel weh, ist ja komisch. Sorry, ich habe immer noch ein bisschen Hals. Ohne intensiver darüber nachzudenken. Und komme ich dann zu Hause und denke so, ist ja komisch, ne? Warum tut das im Knöchel weh? So, mache ich meine Socke zurück und sehe, dass ich einen gigantisch großen Bluterguss unter dem Knöchel habe. Die Verletzung war eigentlich im Schienbein. Und das ist komplett eingeblutet. Das sieht ganz eklig aus. Also unter der Haut. Ein Bluterguss unter der Haut. Unter dem Knöchel. Mein ganzer Knöchel ist dick und geschwollen. Es sieht eigentlich optisch aus, als hätte ich einen Bänderriss. Und man sieht halt diesen Bluterguss von beiden Seiten. Von rechts und links. Ich war heute sowieso beim Arzt wegen meiner Erkältung. Und der hat jetzt angeguckt und gesagt, das sieht wirklich übel aus. Er hat auch gesagt, wenn es nicht besser wüsste, würde er sagen, das ist ein Bänderriss. Er hat es dann abgetastet und hat so ein bisschen, was Ärzte dann so machen, dran rumgedreht und so. Und es tat schon weh. Er sagte ja, okay, wenn du ein Bänderriss hättest, könntest du nicht mehr oder weniger schmerzfrei gehen. Ich habe dann gesagt, ja, es tut schon ein bisschen weh beim Gehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht merken würde. Und so, er sagt, er kann es hundertprozentig ausschließen, dass es ein Bänderriss ist. Aber ich meine, ein Bänderriss merkst du halt. Wenn du umknickst, du merkst es. Ich wüsste nicht, wo ich umgeknickt bin oder Bänderriss habe. Außerdem ist jetzt nicht so, dass sowas nicht wehtun würde und dass ich dann nicht weinen würde wie ein Mädchen. Von daher, ja. Also es tut weh, es pockert auch richtig. Und vor allem, wenn du es dir anguckst, denkst du halt, alter Schwede, was ist denn da passiert? Es ist halt dick geschwollen, also richtig dick. Naja, nicht richtig dick, dick. Und es ist halt ein ekliger Bluterguss, der, sich über die ganze Ferse lang zieht. Ja. Und ja, das ist wieder so ein Dings für, okay, ich werde alt. Der Doc hat das dann so erklärt, dass er gesagt hat, es kann sein, dass das durch diese Wunde am Schienbein einfach ein Bluterguss da war und dass der einfach runtergewandert ist. Sowas passiert, dass quasi noch das Blut auch unten gewandert ist. Und im Fuß ist es sowieso etwas, was sehr schlecht, normalerweise fließt das Blut ja ab, aber wo soll es im Fuß hinfliegen, fließen? Es müsste eigentlich nach oben fließen. Das kann es nicht. Das heißt, eigentlich soll ich das Bein die ganze Zeit hochlegen. Habe ich in der Augen gesagt, Sie wissen schon, dass ich ein Baby zu Hause habe. Ne? Mit hochlegen ist da nichts. Ich dachte, ja, Sie müssen sich jetzt ein bisschen ausruhen. Auskurieren ist sowieso, sollte sowieso mal Ihr Ding sein, weil irgendwie alle 2 Wochen oder 2 Wochen krank ist ja auch nicht, ist auch nicht normal. Von daher kurieren Sie doch mal Ihre Erkältung aus, dann können Sie auch gleich Ihren Fuß hochlegen. Ich bin also ein, ich sag's dir, wie es ist, ich weiß, du bist kurz eingenickt, aber ich bin ein gezeichneter Mann, Balthasar, ja. Also ich bin gezeichnet. Und ich bin scheiße dumm, dass ich mich da voll auf die Fresse gelegt habe vor meinen Schülern.
Ja. Das kommt dazu, ja. Hat wahrscheinlich einfach über die letzten 2 Wochen oder so, ich meine, wir alle wissen, wie scheiße weh es tut, sich etwas aufzuratschen. Mhm. Das ist glaube ich, die Schmidt, also...
Es war schön Asphalt, es war eine schöne Steinplatte, wo ich gegen geballert bin, ne?
Nice. Aber wir wissen alle, das ist das, was am allermeisten weh tut eigentlich.
Man denkt vielleicht, dass ich so ein bisschen übertreibe, wenn ich sage, das ganze Schienbein war auf, aber jeder, der das Bild auf Instagram gesagt hat, ich habe das gepostet, habe gesagt, ist mir heute passiert, bin auf die Fresse geflogen. Ich habe 20 Nachrichten von der Community gekriegt, von wegen, oh, scheiße. Und das kriege ich eigentlich nie. Von daher, die waren, haben irgendwie gedacht, oh, kacke, was ist denn da passiert? Irgendwie Kriegsverletzung. Also, ja. War ein hartes Ding, ne?
Ja, kenne ich gar nicht. Ich glaube, als Kind bin ich mal irgendwann gestolpert und an so einer komischen Steinplatte entlang geratscht. Also, wir hatten irgendwie im Garten halt so Steinplatten übereinander liegen, da sollen, glaube ich mal, die wurden quasi als Fliesen benutzt. Mhm. Auch der gesamte Brustkorb irgendwie aufgeschlitzt. Oder aufgeratscht eher.
Also ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, es geht hier jetzt nicht um dich, ne?
Ja, ist auch lange her.
Also ich muss sagen, es nervt mich ein bisschen, dass du im Podcast immer versuchst, irgendwie alles auf dich zu beziehen.
Ja, ich weiß.
Da musst du einfach mal, du musst auch mal teilen, Balthasar. Du musst mal teilen.
Ich wollte halt Mitleid für eine Wunde haben, die ich vor 17 Jahren oder so erlitten habe.
Ja. Aber das prallt von uns ab. Ich spreche jetzt einfach mal für die Community auch, ne? Die wichtigste Geschichte des Tages. Ne? In der letzten Woche ist viel passiert. Ich weiß, du bist neidisch, das weiß ich. Weil ich bin jetzt wieder Fame auf Instagram. Nach dem letzten Rückschlag bin ich zurückgekommen.
Du bist auf TikTok.
Das neue Video kratzt an den 500.000 jetzt schon.
Nice.
Und daran sieht man mal, das Video ist keine Eintagsfliege. Ja? Also spannend. Das Erfolgreichste ist bei 1,4 Millionen. Das vorletzte, was wir gemacht haben, ist gefloppt mit 22.000. Das sind Zahlen, wenn ich die auf YouTube hätte, würde ich vor Freude weinen. Und das neue Video ist jetzt bei 410.000 und wird wahrscheinlich morgen bei 500.000 sein. So wie meine Erfahrungswerte.
Ich glaube nicht nur du würdest bei so einer Zahl heulen, 22.000 Views, das ist wahrscheinlich mehr als zum Beispiel deine Schüler zusammen haben.
Mit Abstand. Als ich sagte, habe ich glaube ich letzte Woche schon, als ich sagte, oh, das ging überhaupt nicht, das Video, das hat voll gefloppt, haben mich alle angeguckt, irgendwie, ja, Herr Krümmer, wir haben sonst so 9 oder 10 Likes so, oder Views. Ja. Ja, wir sind Fame. Hast du das Video schon gesehen eigentlich? Meine Schauspieler-Performance ist.
Ja, ich vergesse immer, dass man TikTok ja auch benutzen kann, TikTok, wenn man keinen
Account hat. Ja. Also, würde ich dir zu raten, ne? Muss ich sagen, da habe ich abgeliefert wieder. Ne? Es gab noch keine Beifallsstürme bisher. Ich habe das noch nicht groß auf meinem Blog geschrieben, weil ich eigentlich die ganze Sache ein bisschen trennen möchte, weil das ja immer so ein bisschen Theater ergeben in meiner Klasse ist, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ich habe das in meine Klasse einbezogen und wieder 100 Klugscheißer-News. Ey, du darfst deine Schüler nicht zeigen, das ist illegal, ich zeig dich an. So. Aber auch viele fragen auch einfach nur nach, darf er seine Schüler zeigen, Herr Anwalt? Und wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche hier schon erzählt, ich habe auf dem Elternabend mit den Eltern darüber gesprochen, die Kids sind total begeistert davon, erzählen davon zu Hause, die Eltern finden es toll, es stärkt die Klassengemeinschaft, es ist eine coole Motivation für die Schüler, von daher gibt es eigentlich nur Gewinner. Von daher habe ich auch von allen Eltern der Klasse, von allen, ohne Ausnahme, eine Erklärung vorliegen, dass sie mir das ausdrücklich schriftlich erklären. So. Also, liebe Trolle da draußen, ihr braucht nicht an meine Schulleitung schreiben, die weiß das auch schon. Und wenn man Einverständniserklärung von allen Eltern hat, darf man das als Lehrer. Also spart euch die Mühe. Prost.
Die Leute sind halt auch so dumm einfach. Ich meine, als ob ein Lehrer, wie lange bist du Lehrer? Ich glaube 15 Jahre oder so. Kommt das hin?
12, 2008 habe ich glaube ich angefangen.
Ja. In der Finterschule. Ja, genau. Also ein Lehrer, der seit 12 Jahren dabei ist irgendwie. Der sich allein bei der DSGVO ein halbes Jahr lang im Podcast jede Woche über ausgekotzt hat, wie sehr das nervt, dass er jetzt für jeden Pizzle eine Einverständniserklärung braucht. Genau, so, genau dieser Lehrer wird nicht daran denken, dass er vielleicht eine Einverständniserklärung für seine Schüler gebrauchen könnte.
Ja, als Lehrer, ich habe es mit meinen Eltern auch so erzählt, als Lehrer ist man ja immer mit einer Hand, mit einem Fuß im Knast. Von daher muss man da sehr vorsichtig sein. Und ja. Ich habe auch den Eltern angeboten, ey, wenn sie keinen Bock darauf haben, ich verstehe das total, dann wird ihr Kind halt vor der Kamera nicht vorkommen. Dann setze ich es als Kameramann ein oder so, damit es nicht ausgeschlossen wird von der ganzen Sache. Und dann ist das gut. Aber alle fanden das super und ja, es ist, wie es ist. Und ja, ich weiß auch nicht, warum das so heftig abgeht auf TikTok. Ich habe absolut keine Ahnung. Weil es ist im Handy gefilmt, es ist irgendwie so in 10 Minuten geschnitten. Es ist unter einer Minute und es geht durch die Decke und ich weiß sowieso nicht, warum. Ich verstehe aber alles nicht. Auf Instagram interessiert sich auch keine Sau für mich. Und so. Ich weiß nicht, warum es auf TikTok so abgeht. Keine Ahnung.
Vielleicht, weil das gerade wirklich der allerneueste Shit ist und es gibt einfach nicht viele Lehrer, die damit machen.
Kann sein. Ja, siehst du, du weißt, ich denke Tage und Wochen darüber nach und du schüttelst einfach eine Erklärung einfach aus dem Finger. Das zeichnet dich aus. Wie findest du, dass ich ab nächster Saison Bayern-Fan bin, Ballnasse?
Ab nächster Saison erst? Ich dachte, du wärst jetzt schon.
Ne, ich habe es jetzt verkündet. Ich habe gesagt, wenn Werder absteigt, weißt du? Wenn Werder absteigt. Weil dann bin ich ja frei. Bin ich ja frei für sowas. Also in Sachen Bundesliga bin ich dann frei. Und ja, euren Harit habe ich auch versaut mit meiner...
Ja, unsere Offensive war schon scheiße genug und jetzt...
Ja, jetzt habe ich Harit kaputt. Ja, sorry, aber ich habe gedacht, ja, ich muss ja auch an mich denken. Ich wollte noch ein paar Punkte haben. Ich hab Volland für die Saison ausgenockt, weil er meiner Kicker-Elf ist. Ich habe Alcacer den BVB kaputt gemacht, der haben sie jetzt weggeschickt. Und ja, euren Harit, nach einer geilen Hinrunde habe ich ihn in der Winterpause meine Kicker-Elf geholt. Jetzt ist der auch. Zuerst war er verletzt, jetzt spielt er scheiße. Ja.
Bayern-Fan kannst du ja auch einfach so sein, aber hast du nicht eigentlich schon mal drüber nachgedacht? Du bist ja, glaube ich, ab Sommer, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sowieso als Lehrer erstmal Beurlaub. Mhm. Hast du nicht drüber nachgedacht, einfach anstatt, was auch immer du stattdessen machen willst, irgendwie den Bundesliga-Clubs das anzubieten, sie können irgendwie Plätze in deiner Kicker-Elf mieten für gegnerische Spieler?
Das ist in der Tat eine Marktlücke. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich werde es an die große Glocke hängen, eine richtig große Aktion daraus machen. Ich habe auch schon lustige Ideen, wie ich das begleiten werde irgendwie, das Pech mal riechen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das könnte eine lustige Sache werden. Ich glaube auch, dass mein Plan aufgehen wird, weil ich wirklich in Sachen Sport immer auf das falsche Team setze. Gerade in den letzten Jahren hat sich das wirklich verschärft. Ich habe aus dem Super Bowl Champion, der jedes Jahr im Super Bowl war, nachdem ich das intensiver verfolgt habe, mir irgendwie ein Brady-Trikot gekauft habe und mitgefiebert habe, haben die schlechteste Saison seit 10 Jahren gespielt, sind in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Von daher, ey, ich muss all mein Glück bei der WM 2014 mit meiner magischen Binde damals, wer erinnert sich nicht, und mit 10 Jahren Abstiegskampf Werder Bremen, irgendwie immer gerade so drin geblieben, muss ich mein gesamtes Sportglück irgendwie aufgebraucht haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und für die, die das jetzt auf meinem Blog noch nicht mitbekommen haben, ich werde, also wie gesagt, der Deal ist folgender. Wenn Werder absteigt, bin ich ja frei. Und ich habe ja gesagt, dann höre ich auf komplett mit Bundesliga. Sag mein Sky-Abo ab und so weiter. Ich habe mich jetzt umentschieden. Sollte Werder absteigen, werde ich nächste Saison Bayern-Fan. Kauf mir ein Trikot irgendwie, mach dann auch lustige Aktionen irgendwie. Ich bin ein Bayern-Fan. Mit dem Hintergrund, und das ist der perfide Plan an dieser Sache, dass ich hoffe, dass mein Pech-Mariechen-Sport-Anti-Glück auf den FC Bayern umspringt. Ich werde auch in der Kicker-Elf 4 Bayern-Spieler unterbringen. Du darfst nur 4 Spieler von einer Mannschaft einbringen. Ich gehe davon aus, dass diese Spieler entweder eine mega Formkrise haben oder sich verletzen. Ich meine, also ganz ehrlich, also wer sagt, das ist Zufall? Ich habe gestern die News geschrieben und 2 Stunden nach der News hat sich Lewandowski verletzt für 4 Wochen. Also, ja. Krömer, do your thing, würde ich sagen. Ne?
Krömer liefert.
Ihr Lieben, ich mach den FC Bayern nächste Saison kaputt. Dann werde ich richtig mitfiebern mit den Bayern. Und das wird lustig. Ich glaube, das wird lustig. Ich werde mir ein Bayern-Trikot kaufen und dann, ja, auf Bayerisch. Und dann renne ich immer ständig durch die Gegend und sage zu jedem mir, san mir. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird lustig. Und ihr werdet euch wundern. Ich sage, mit meinem Pechmariechen-Glück wird der FC Bayern nächste Saison die schlechteste Saison der letzten 10 Jahre spielen. Und bestenfalls 5. oder 6. werden. Das ist meine Voraussage. Aber ihr, liebe Bayern-Fans, ihr könnt es jetzt noch verhindern, indem ihr irgendwie einen guten Spiel, also indem ihr Uli ist ja nicht mehr zuständig, indem ihr, was weiß ich, Franz, wer ist hier zuständig, Rummenigge Bescheid sagt, dass er 1, 2 gute Bayern-Spieler zu Werder schickt, damit Werder irgendwie noch die Klasse hält. Das ist eure einzige Chance leider. Sonst habt ihr nächste Saison den Krömer als Bayern-Fan am Hals. Und das wollt ihr nicht, ne? Warte mal, hole ich mir den Müller? Ich muss ja, die Bayern-Spiele sind ja so teuer in der Kick-App. Du hast ja nur ein bestimmtes Budget. Das heißt, ich muss 4 billige holen, ne? Muss ich mal gucken. Ja, das wird auf jeden Fall ein schönes Projekt. Krömer Bayern-Fan 2020. Und da wurde erstmal sich drüber kaputt gelacht anfangs. Und nachdem 2 Stunden später Lewandowski sich verletzt, haben die Leute nicht mehr gelacht. Und dann haben sie gesagt, oh fuck, es geht schon los. Ja. Es geht schon los. Willkommen in meiner Welt, liebe Community, liebe Bayern-Fans. Ihr wisst nicht, mit was für Mächten ihr euch anlegt. Das wird lustig. Ja.
Bin gespannt und ein bisschen afraid.
Ja, es könnte lustig werden. Ich sage euch, das wird das Krömer-Lack, ja. Frag mal bei den Patriots nach, wie die Saison gelaufen ist letzte Saison.
Ich kenne das. Also THW Kiel, irgendwie der erfolgreichste Handballverein aller Zeiten, dominiert, was weiß ich was, hat vor ein paar Jahren noch das Triple geholt ohne einen Punkt.
Ist das auch so ein Pechmariechen oder was?
Tatsächlich, ich bin Schalke-Fan. Also,
ja gut, aber die Hinrunde kannst du ja nicht abstreiten. Ne?
Ja, ach. Nee, es ist... Schalke okay. Nicht so geil, im E-Sports nicht so geil. Das ist
vielleicht, ihr Lieben, falls ihr von euch denkt, dass ihr auch ein großes Pechmariechen seid und auch unglaublich viel Unglück bringt, dann schließt euch mir an nächste Saison. Ich mache da richtig eine große Initiative raus. Wenn ihr meint, irgendwie, scheiße, alles, was ich anpacke, sporttechnisch, geht nach hinten los, also so als Fan, dann meldet euch bei mir, dann machen wir das zusammen, machen wir eine große Sache draus. Wir machen die Bayern fertig, als Fans. Ich stelle mir das sehr lustig vor. So.
Also die sammeln sich genug Leute, die quasi die zusammen dein Unglück haben und die werden dann Fan vom BVB.
Ja, das wäre scheiße. Dann
steigen beide.
Das wäre scheiße. Ne, wir brauchen halt, also wenn wir, also irgendjemand schrieb auch, ja, ich bin auch so ein Pechmariechen, ich werde da Leipzig-Fan, damit wir dann vielleicht den BVB oder Gladbach oder von mir aus auch Leverkusen, also alles ist besser als Bayern und Leipzig. Wobei ich würde es eher Leipzig geben als den Bayern, weil nicht, weil ich Leipzig sympathischer finde, sondern weil einfach mal irgendwas anderes Meister werden muss als Bayern. Also so. Aber ja, ich würde ja sagen, teilen wir uns auf, aber keine Ahnung. Wenn da Leute sagen, wir wären BVB-Fans mit unserem Pech, haben wir auch nichts von. Wir müssen uns da schon ein bisschen absprechen, finde ich. Egal, ja, wir schauen mal, es wird ein lustiges Projekt, auf jeden Fall. So, was ich gerade sagen wollte ist, ihr Lieben, ich kann nicht so lange reden, ich merke schon wieder das Kratzen am Hals und ich kann gar nicht so viel Tonsiopret einwerfen, als dass es jetzt hier wie sonst mit Banasa irgendwie eine Stunde oder anderthalb dauert. Von daher würde ich sagen, lass mal irgendwie, komm, wie viel haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt schon 18 Minuten, lass maximal noch irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder so, länger geht's heute nicht.
Ja, schau mal, komm.
So, dann würde ich sagen, wenn du nichts Großes mehr hast, würde ich sagen, wir kommen schon zur Blockwoche.
Nö, let's go.
Warum bist du denn so genervt? Du denkst wohl auch, ne, mit dem Krömer, ne, so ein Amateur, ne?
Jetzt bin ich gehypt.
Was? Blockwoche. Hör mal, mich schreibt gerade der Sascha an. Wir haben ja eigentlich geplant, dass ich in den Osterferien nach Orlando wieder fliege. Also eigentlich, ne, so spendenabhängig. Ich habe jetzt die Hälfte wenigstens voll. Ich hoffe, dass noch ein bisschen was zusammenkommt. Bis in einem Monat ungefähr fliege ich. Anfang April fliege ich. Einen Tag nach WrestleMania, also 6.4. Und wir schieben jetzt schon Angst, weil Sascha sagt, irgendwie in den USA bricht gerade die große Panik aus. Es könnte sein, dass sie die ganzen Flughäfen dicht machen und so. Das kann immer raus oder rein kann. Ja, super ärgerlich, ne? Aber ich hoffe, dass ich dann wenigstens mein Geld wieder kriege, ne? Nicht, dass die Lufthansa sagt, ja, höhere Gewalt, irgendwie dein Geld kriegst du nicht zurück. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Ja.
Da kann ich dich beruhigen. Hat Stephen King heute getwittert, man bräuchte sich keine Angst in den USA bei dem Coronavirus machen. Trump hätte den Coronavirus gefeuert. Problem gelöst.
Ja.
Kurz eingeschoben, Fun Fact, auch Trump, tolles Krisenmanagement. Er wurde jetzt gefragt, warum er das Budget der CDC gesenkt hat, also der Seuchenschutzbehörde in den USA. Und er hat gesagt, er wäre Geschäftsmann, er wird das nicht okay finden, wenn da tausende Leute rumlaufen, die nichts zu tun haben. Man könnte die ja jetzt feuern und wieder einstellen, wenn man sie braucht.
Ich sehe gerade die E-Sports FIFA-Bundesliga-Tabelle, da ist Werder Bremen Erster.
Ich habe nur gesehen, dass Schalke scheinbar keine Heimspiele verloren hat. Yes. War sonst?
Scheiß Schalke. So, wir kommen mal zur Blockwoche. Ja, Coronavirus irgendwie. Ich schrieb heute nur irgendwie, Coronavirus, Doppelpunkt, Situation hat sich deutlich verschärft. 31 Kommentare. Es ist so eine Mischung aus Aluhut, völlige, so wie ich das auch eigentlich angenommen habe, Verharmlosung irgendwie. Grippevirus ist schlimmer. Und Leute, die sagen, mir geht die Corona voll auf den Sack. So, die drei Stimmen gibt's. Jetzt hatte ich hier was gehört, der Georg geschrieben. Und von dem Georg halte ich sehr viel. Das ist ein guter Mann. Das ist der, womit wir den Game of Thrones Podcast gemacht haben. Und der hat ja eine chinesische Frau und ist sehr, sehr oft in China. Und der schreibt Folgendes dazu, was mir ein bisschen, ehrlich, ein bisschen Angst gemacht hat, muss ich sagen. Also Georg, wenn du das jetzt hörst, finde ich nicht korrekt von dir. Der schreibt nämlich Folgendes. Mein Vater ist Virologe mit dem Schwerpunkt Seuchenprävention. Als Risikopatient kann man sich gegen die Grippe impfen, gegen das Coronavirus nicht. Es ist deutlich aggressiver in Ausbreitung und seiner Überlebensfähigkeit an Türgriffen und so weiter. Zweitinfektionen sind möglich und deutlich aggressiver, da sie dann auf das Herz und nicht mehr auf die Lunge gehen. Sterblichkeitsrate ist 10 bis 20 Mal höher als bei einer schweren Grippe. Fünftens, Deutschland ist sehr schlecht darauf vorbereitet. Bundesweit nur 60 spezielle Isolierbetten und die Krankenhäuser laufen ohne Coronavirus schon nah am Limit, was Pflegepersonal und so weiter angeht. Sechstens, wichtige Medikamente und Schutzkleidung beziehen wir nur aus China, welche derzeit aber nicht liefern. So, und wenn man das hört, dann geht mir persönlich der Arsch auf Grund. Also ich sag's dir, wie es ist. Ist halt die Frage, ne? Das ist das erste Mal, dass ich denke, oh, okay, scheiße.
Gut, also ich sag mal...
Ja, jetzt bist du ja auch, ich war auch gespannt, als ich es gelesen habe. Das war nicht scheiße.
Ich streue noch ein bisschen Salz in die Wunde. Du bist natürlich auch als Lehrer an so einem richtig schönen Krankheitshub.
Ja.
Sag ich mal.
Ja, ich bin sowieso jetzt schon alle 3 Wochen krank gefühlt irgendwie. Also, daher, mein Immunsystem ist gerade gar nicht vorhanden, von daher ja.
Ja, ich bin gut, ich bin ja kein Experte.
Er schreibt auch noch dazu, er kommentiert jemand anders, der sagt, ja, aber China kann man ja mit Deutschland nicht vergleichen. China ist ja quasi ein dritte Weltland und bevölkerungsreichste Land der Welt. Und natürlich haben nicht die Möglichkeiten. Und darauf schreibt der Georg als Antwort, das chinesische Gesundheitssystem ist bei solchen Fällen dem deutschen eher überlegen. Zwei Krankenhäuser in Wochen hochziehen und zehntausende Ärzte und Pflegerinnen einfliegen, sowas wird in Deutschland nicht passieren. Also auch nicht ganz unrecht, ne?
Das ist richtig, weil gerade weil China so bevölkerungsreich ist, die wissen halt, wenn einmal die Kacke irgendwo brennt, dann breitet sich das ganz fix aus.
Ja, müssen wir jetzt doch Angst haben. Ich weiß es nicht. Man ist so abgestumpft, weil die scheiß Boulevardmedien halt ständig da schreiben, wir werden sterben. Von daher, wie ich auch heute im Blogantrag schrieb, wenn mal was kommt, dann werden wir es chronisch unterschätzen, weil die scheiß Medien irgendwie alles immer zum Ende der Welt hochschreiben. So.
Ich habe vor einer Weile mal gelesen, das fand ich ganz nett zu dem Thema Corona. Solange die Medien euch Angst davor machen, braucht ihr keine Panik haben. Wenn die Medien anfangen, euch zu beschwichtigen, dann müsst ihr euch Sorgen machen.
Nicht ganz dumm, ne?
Ja, aber ich denke, es ist okay, ein bisschen Angst davor zu haben, aber was willst du machen? Also gerade, du kannst ja auch nicht sagen, nee, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten oder ich laufe nur noch mit Mundschutz ist übrigens völliger Schwachsinn. Ja? Mundschutz bringt nur etwas, wenn ihr infiziert seid. Euch selber nutzt der Mundschutz überhaupt nichts. Oder ich gehe nur noch mit Handschuhen irgendwie aus dem Haus. Weil du solche Erreger normalerweise eigentlich selten durch Mund und Nase aufnimmst. Wogegen, wenn du natürlich den Virus selber hast, willst du ja nicht niesen und dein Zeug überall hinspritzen.
Wie gesagt, ich kann mir die Geschichte erzählen. Das letzte Mal, das vorletzte Mal, als ich krank war, ich habe ja jetzt jeden Monat meine Erkältung, / Männergrippe, da war ich bei meiner Zahnärztin, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, die Geschichte. Und die hat Rotz und Wasser gehustet, aber gesagt, sorry, ne, dass ich jetzt hier krank bin und so, aber ich muss arbeiten, weil wir gerade Personalmangel haben, weil alle krank sind, es geht nicht anders. Die hatte auch einen Mundschutz. Und die hat so gehustet und genießt hinter ihrem Mundschutz und 3 Tage später hatte ich es auch. Von daher scheint das in der Tat nicht so richtig zu funktionieren.
Ja, gut. Ich bin nur heute drauf gestoßen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob das ein valides Ding ist, Stichwort Corona. Also du hast ja bestimmt mitgekriegt, in Asien fällt ja auch im Moment alles aus. Da wird ja alles abgesagt.
Ja, iPhone-Nach-Dings und überall Coronavirus, wir können nicht mehr vernünftig arbeiten.
Im E-Sports merkst du es halt ganz stark, weil zum Beispiel die League of Legends Pro League, die findet zwar noch statt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also keine Zuschauer. Und die Spieler dürfen nach dem Match nicht mehr ihren traditionellen Handshake machen.
Ach du Scheiße, okay.
Den Spielern ist es verboten, sich die Hände zu schütteln. Da war auch große Krise, weil da...
Schwänze kreuzen geht aber noch sicherlich, ne?
Das ist kein Problem, ja. Das ist in Asien, okay. Jetzt im Moment laufen die Intel Extreme Masters Katowice. Mhm. Das ist das Turnier, was nächstes Jahr quasi für StarCraft 2 der BlizzCon-Ersatz wird. Also ganz, das ist ein richtig dickes Turnier. Richtig dick. Mhm. Da hat jetzt der polnische Gouverneur in der Provinz der ESL die Erlaubnis entzogen, Publikum zu haben. Das heißt, das Turnier findet weiter statt, aber da wird am Wochenende auch kein Publikum zugelassen sein, womit das größte, oder eines der größten E-Sports-Turniere der Welt zu einer LAN-Party herabgestuft wurde.
Ja, nice.
Da sitzen 24 StarCraft-Spieler, 12 Counter-Strike-Teams oder so sitzen da und schütteln sich gegenseitig an der Palme. Das war's. Wo ich mich frage, ist Polen wirklich so gefährdet? Haben sie gesagt, da kommen so viele Fans aus Südkorea? Oder war das eher so Piss-Regierung, man weiß ja nicht. Hat sich für mich wie eine Überreaktion angefühlt, aber gut.
Jetzt beruhig dich bitte erstmal, ja.
Ja, ja. Also ich denke, wir werden auch in Deutschland in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein bisschen was davon abkriegen. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Aber du kannst halt eh nichts dagegen machen. Also warum soll sich jetzt groß Panik schieben?
Wir schweigen uns gerade an. Ich dachte, da kommt noch was, sorry.
Nö, das war Punkt.
Okay, also was sollen wir machen? Wir warten und wenn es so ist, wie der Georg schreibt und wir wirklich überhaupt nicht darauf vorbereitet, man liest immer, wir sind bestens darauf vorbereitet von Ärzten, wir müssen keine Angst davor haben, Grippevirus ist schlimmer. Ich habe ein paar Mediziner in meinem Bekannten- und Freundeskreis, eher Bekanntenkreis, die sagen alle, hey, kein Problem, bleib mal locker, ne, Boulevardmedien, bla bla bla.
Ja gut, das ist halt immer eine statistische Frage, ne? Wir setzen es an. Natürlich ist der Grippevirus schlimmer. Der Grippevirus hat wesentlich mehr Leute allein dieses Jahr schon hingerafft als Corona. Ist halt alles immer nur eine Frage, wie schnell sich ein Virus ausbreitet. Die letzte Zahl, die ich jetzt gesehen habe, auch 2000 Leute, also 80.000 Leute sind wohl mittlerweile infiziert. Grob geschätzt. 2000 sind gestorben. 30.000 sind jetzt schon wieder kuriert. Ist eine gute Quote. Und wenn es Leute erwischt, dann erwischt es ja meistens Kinder oder Ältere. Eigentlich fast immer in letzter Zeit Ältere. Und du bist vielleicht ein alter Mann, aber so alt bist du auch noch nicht.
Nee, ich habe noch die schönsten Jahre vor mir.
Ja, eindeutig. Mhm.
Gut, dann gehen wir weg von dem ollen Corona-Scheiß und gehen mal weiter.
Was war denn noch Schönes?
Was haben wir denn hier noch?
Freier Tod für freie Bürger?
Ja, definitiv. Ja, Freitod, ne? Bisher war es immer so, ich hatte mal irgendwann, bevor diesem Urteil, habe ich mal einen Spiegel-TV-Bericht gesehen, da hatte irgendjemand massiv Depressionen und hat gesagt, irgendwie, ich habe es nicht in den Griff gekriegt, mein Leben ist nur noch leid, ich will sterben. Und musste dann mit dem Freitod, mit diesem Wunsch, glaube ich, in die Schweiz gehen, wenn mich alles täuscht. Das funktionierte so, also, ne? Also gerade das, was jetzt entschieden wurde, dass quasi eine Organisation das quasi ja, als Beihilfe unterstützt. Wurde, hat er, also ich stelle mir das, also ganz ehrlich, das ist ethisch eine unglaublich schwierige Frage, finde ich. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das jeder selbst entscheiden darf. Mein Problem ist, wenn jemand sterben möchte, aus Gründen, die nachvollziehbar sind, dass er unheilbar krank ist, dass er Depressionen hat und sein Leben nur noch leid ist und er alles versucht hat und es nicht in den Griff kriegt, finde ich es doch schöner, wenn ich mir eine Organisation suchen kann, die für mich das alles abwickelt, wo ich mich dann auch aufs Bett legen kann, irgendwie ähnlich wie wenn ein Hund eingeschläfert wird, erstmal eine Betäubung kriege, quasi weg bin vom Fenster in der Doku war das auch so, die bereiten alles vor, du hast dann quasi so eine Ampulle am Arm, die musst du selbst betätigen und dann ist das so eine Mischung drin, wie gesagt, wo du erstmal einschläfst und dann nach und nach irgendwie, beim Tier ist ja auch so, ne? Irgendwann bleibt das Herz stehen und dann bist du weg. So, und das war sehr friedlich, ich will nicht sagen, das war sehr schön, aber das war so, ich will mal sagen, der menschlichen Würde angemessen, sofern das sein kann. Das ist, wie gesagt, ein ganz ethisches Thema, wenn ihr das anders seht, ihr Lieben, seid mir bitte nicht böse, aber ich sehe das halt so. Das ist doch geiler, als wenn jemand, sagen wir mal jetzt, ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist nun mal ein passendes Beispiel, Robert Enke, der sich vor einen Zug geworfen hat und dann in 8.000 Teile zerstückelt wird. So, für alle Hinterbliebenen, ich meine, ich bitte euch, also, das klingt jetzt wieder so vorwurfsvoll, aber, ne, das will doch keiner, das ist total entwürdigend, das ist ganz schlimm für alle irgendwie, also ich möchte wissen, wie das für die Frau von Robert Enke war, sowas dann irgendwie als Frau oder als Angehöriger miterleben zu müssen. Ich finde, dass diese Möglichkeit zumindest, wie gesagt, vielleicht nicht komplett für jeden, dass du nicht einfach sagen kannst, hier irgendwie, keine Ahnung, die Person X mobbt mich gerade auf Instagram und sagt, ich bin eine Schlampe, jetzt will ich mir das Leben nehmen, ne? So das Niveau. Sondern dass natürlich geprüft wird, so, deine Argumente mit einem Psychologen oder so, aber dass du dann die Möglichkeit hast, dir so eine Hilfe zu suchen, damit du unter meiner Ansicht nach menschenwürdigen Bedingungen den Freitod wählen kannst. Wir leben in der Demokratie, ich finde, das Recht muss man haben. Und so hat auch das Bundesverfassungsgericht heute entschieden und hat gesagt, das ist verfassungsgemäß, dass jemand seinen Freitod selbst wählen kann. Und beziehungsweise nicht nur das, sondern auch, dass er geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung wählen darf. So, was es in anderen Ländern in Europa schon gibt. So, ich sehe das positiv. Ich habe einen Blog verlinkt, wo jemand schreibt, irgendwie, ja, das wäre die Büchse der Pandora und ein ethischer Dammbruch. Sehe ich ehrlich gesagt komplett anders. Beinahe, wie siehst du es?
Ja, genau so. Also vielleicht kurz, ich habe es auch nicht ganz verstanden gehabt, das haben Leute in den Comments sehr gut erklärt. Geschäftsmäßig klingt jetzt so nach, da wird eine Industrie draus gemacht. Geschäftsmäßig heißt regelmäßig für Geld. Das heißt, ein Arzt, der das immer wieder macht, macht das geschäftsmäßig. So. Das ist also schon mal was anderes, also nicht geschäftsmäßig wäre halt, was weiß ich, der Opa bittet seinen Enkel, die Spritze zu setzen. Ja, und sonst sehe ich es genauso. Also, es ist ja nicht eine Depression oder unheilbar krank, sondern es gibt ja auch Fälle, wo Leute einfach selber gar nicht mehr in der Lage dazu sind, ihr Leben zu beenden.
Genau.
So, ne, es gibt ja die furchtbarsten Krankheiten, die dich lähmen und was weiß ich alles. Und dann bist du halt, dann kannst du quasi, kannst gar keine andere Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe jetzt, hier bei MS ist das, glaube ich, oder Skoliose, wo du wie diese, dein Skelett quasi nach und nach in Anführungszeichen versteinert und du dich dann irgendwann gar nicht mehr bewegen kannst. Ja. Das ist halt so ein Fall, wo du einfach sagst, also, ne? Kann ich verstehen, wenn jemand da sagt, ich will das jetzt nicht mehr 2 Jahre noch ertragen, ich will jetzt Schluss haben. Und dann hast du halt keine andere Möglichkeit. Ich meine, jeder, der schon mal eine Arztserie gesehen hat, egal ob Scrubs oder Dr. House oder was auch immer, es gibt in jeder Arztserie immer mindestens eine Folge, wo jemand versucht, sein Leben zu beenden und sich irgendwie eine Überdosis reinpfeift im Krankenhaus. Das wird dann meistens entdeckt, aufgeklärt und das ist nachher nur noch schlimmer. Das ist doch, also, ne, da kann ja alles möglich passieren, du überlebst, aber hast du noch zusätzlich noch die Niere zerschossen oder irgendwie sowas. Das ist doch viel besser, als wenn du wirklich sagst, ich habe einen Arzt. Es ist ja auch nicht mal Pflicht. Also es ist ja auch nicht so, als könntest du zum Arzt gehen und sagen, du beendest jetzt mein Leben. Sondern es werden ja wahrscheinlich Ärzte sein, die sagen, das ist für mich ethisch in Ordnung, ich sehe das auch so und ich werde das unterstützen und ich werde das machen. So, du kannst ja auch keinen Arzt dazu zwingen. Von daher, ich sehe da wirklich keine Nachteile, wenn ich dann höre, das wäre wie die Büchse der Pandora und ja, man kann da natürlich an jeder Straßenecke sich das Leben nehmen. Genau, das ist dasselbe wie mit den Abtreibungen, ne? Kennt man ja, Frauen werden ja nur noch schwanger, weil das Abtreiben so viel Spaß macht. Das ist halt völlig, also das ist halt dieses Pro-Life-Gelaber. Ich hatte, glaube ich, in den Comments auch von Jim Jefferies, ist ein Comedian aus den USA, der hat, finde ich, den wunderschönen Satz gesagt, when you are a pro-life person, that's fine, do it with your life, not with mine.
Ja, genau.
Das ist exakt das. Von daher, ich begrüße das absolut und denke, das ist auch extrem überfällig. Und hoffe, da wird es jetzt eine vernünftige Regelung für geben, dass es möglich ist in Deutschland und dass diese Option dann den Menschen eben offen steht. Und wie du eben klar gesagt hast, es ist halt nicht für jeden. Ne? Sogar Depression finde ich fast schon schwierig. Weil in dem Moment, wo du ja mit deinen Depressionen in Behandlung
bist, werden die auch meistens geheilt. Nee. Siehe Fall Robert Enke. Das ist also
der bestes war ja nicht Beispiel. In Behandlung. Hä? Der war ja nicht in Behandlung.
Der war nicht in Behandlung, bist du sicher?
Ziemlich sicher nicht in Behandlung oder nicht richtig, nur so quasi, der hat gerade vielleicht angefangen oder so. Aber in dem Moment, wo du in Behandlung bist, das ist ja, glaube ich, fast schon die größte Hürde dabei. Dir selber und vor allem auch, dass dein Umfeld sich eingesteht, dieser Mann, der ist psychisch krank und der braucht eben jetzt Hilfe. Das ist, glaube ich, ja gerade die große Hürde.
Ja, aber das Problem an der Sache ist, wenn du so jemandem das nicht erlaubst, dann findet er halt einen Weg, ne? Dann schmeißt er sich halt von Zug. Also, das darf nicht so schwierig sein, das Ganze, dass du da irgendwie so deutsche Bürokratie dann vor dir hast. Ja, das nicht.
Aber ich,
wenn das so weit kommt, dann bringt das ganze Ding nichts, ne?
Bei Depressionen kann man vielleicht noch drüber verhandeln, aber ich würde sagen, bei wirklich körperlichen Gebrechen oder so sind wir uns, denke ich, einig. Das ist eine tolle Option.
Ist halt echt ethisch schwierig zu entscheiden, ne? Wer darf sterben und wer nicht, ne? Das ist halt ein schwieriges Ding, ne?
Jeder Mensch. Also die eine Sache, die dir von Kindesbeinen an gegeben ist, ist die Entscheidung über dein eigenes Leben. Da sehe ich überhaupt keinen. Und dann soll man nämlich mit, aber Gott oder so kommen. Gott hat da eine ganz gleiche Regelung. Wenn du dich umbringst, landest du in der Hölle. Fertig. Aber dann brauchst du doch nicht verbieten. Also wenn das alles so ist, dann steht auch jedem Menschen zu, freiwillig in die Hölle zu gehen.
Ja.
Das soll ich verbieten. Das ist das Problem.
Ach, Ethik und Religion ist alles schwierig. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es menschenwürdiger einfach, was ich gerade gesagt habe, einfach mich dann auf so ein Dings zu legen und zu sagen, Leute, sorry, aber es bringt einfach nichts mehr. Und wenn ich jetzt noch rumpimmel und vor mich hin leide, dann bringen wir das doch irgendwie vernünftig zu Ende. Irgendwie, alles ist geplant, es fällt meinen Hinterbliebenen nicht alles zur Last irgendwie. Es ist nicht so bitter, weil jeder Bescheid weiß vorher. Ich kann mich von meinen Lieben verabschieden vernünftig. Und ich muss mich nicht von Zug schmeißen oder mir irgendwo das Gehirn wegpusten oder sonst was. Das ist doch für alle Beteiligten schöner eigentlich, denke ich. Aber stimmt, ich bin mir sicher, dass irgendjemand in der Community wahrscheinlich in die Comments einen Fall schreibt, wo man sagen würde, ja, okay, da hast du recht, scheiße, das geht gar nicht. Also andersrum, ja, da hast du recht. In diesem Fall wäre das scheiße. So. Also es gibt da garantiert auch Beispiele, die irgendwie für die Gegenseite irgendwie besser sind. Will ich gar nicht sagen, aber meine erste Intention war halt der Fall Enke und diese Doku, die ich gesehen habe. Und das war okay, so dann so Sterbehilfe zu bekommen auf professionellem Wege. Von einer Organisation, die das alles für mich organisiert, wo ich nicht viel machen muss, sondern wo ich einfach mich verabschieden kann und, wie gesagt, auf nicht im würdigen Weg sterben darf. So.
Das ist jetzt noch kurz eingeschoben, gilt jetzt nicht für Deutschland, das ist jetzt eher so Beispiel USA, aber es ist nicht auch irgendwie abstrus, wenn du in den USA in manchen Staaten dazu verurteilt wurdest, ein Mörder zu sein. Völlig egal, ob du es nun gewesen bist oder nicht. Dann kommt der Staat, irgendwann setzt bei dir eine Giftspritze an und du bist weg. Wenn du dein ganzes Leben lang, du hast in den USA gelebt, gearbeitet, Steuern gezahlt, warst immer ein aufrichtiger Mensch und du bist irgendwie 90, todkrank und willst dein Leben beenden, dann sagt der Staat, nee, sorry, das geht nicht. Du kannst ja nicht eine Giftspritze setzen, das ist unethisch.
Also, ich glaube, dass die Giftspritze relativ schmerzhaft ist und du kriegst auch keine Betäubung richtig dafür. Ne?
Die Dinger gehen auch regelmäßig schief.
Ja, also das ist kein guter Vergleich, denke ich. Weil bei dieser Art wirst du halt betäubt vorher, du kriegst also wie eine Vollnarkose, du schläfst ein, friedlich. Genau. Ne? Und irgendwann hört dein Herz auf zu, während die Giftspritze halt nicht geil ist. Du kriegst die und verreckst dann elendig daran. Das ist nicht schön. Aber okay, grundsätzlich hast du natürlich recht. So, ganz kurz, Blogwoche geht, also ihr Lieben, könnt gerne dazu in die Comments schreiben, könnt gerne eigene Meinung haben, da gibt es kein richtig und falsch, denke ich, obwohl meiner Ansicht nach schon, aber man kann es auch anders sehen, von daher, ja, schreibt mal gerne in die Comments.
Das ist ja die Sache, ne? Es ist ja eine Option, es ist ja keine Pflicht, wenn du sagst, jemand bist, der sagt, nein, ich finde sowas unethisch, das ist, was weiß ich, gegen was auch immer, gegen alle meine Ansichten, dann ist doch okay, dann kommt irgendwann, liegst du vielleicht tot rein im Bett, der Arzt kommt, fragt vorsichtig, ob das, wenn das überhaupt darf, fragt dich, ob das für dich eine Option ist und du sagst einfach, nö, will ich nicht. Ich will jetzt noch 3 Jahre hier liegen und mit unermesslichen Schmerzen mein Leben leben. Ja. Das war eine Entscheidung.
Ja, aber darum geht es ja. Ne? Wenn ich höre schon wieder ethischer Dammbruch, das ist ja momentan sowieso so ein Wort, was überall so ein Modewort fasst. Es gibt ja Leute, die das dann für alle entscheiden wollen. So. Weißt du, ja, weil das meine Meinung ist, müssen jetzt alle danach irgendwie. Ich finde schon da richtig, was du sagst, dass jeder für sich entscheiden sollte und darf. Aber das Problem ist, dass manche Leute halt nicht in der geistigen Verfassung sind, das objektiv für sich selbst zu entscheiden. Das ist halt das größte Problem daran. Ne? Also wie gesagt, wenn die 12-Jährige sagt, oh, die hat auf Twitter oder auf Instagram geschrieben, ich bin eine Schlampe, ich will nicht mehr leben, ich will mich umbringen, dann muss man ihr helfen. Das ist halt das Ding. Das ist nur ein Beispiel für Sachen, wo man sagt, na, vielleicht da gerade nicht. So.
Genau, aber deswegen soll es ja auch nicht, das soll ja nicht unkontrolliert, wie ich ja sagte. Ne? Du gehst ja nicht an jede Straßenecke und sagst, so, setz mir das Ding. Das passiert im Krankenhaus, unter fachlicher Aufsicht, nach einer Menge Tests und Diagnosen und so weiter. Und ehrlich gesagt, für unter 18-Jährige würde ich das sowieso komplett ausschließen. Kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, aber ich würde sagen, bevor du nicht erwachsen bist,
Aber gut, so, aber wir müssen ein bisschen Gas geben, weil wir sind jetzt schon mal eine Dreiviertelstunde, wie für uns typisch. So, also, das nächste, was wir haben, ist, ganz kurz, was ich einschieben wollte. Es ging heute bei Twitter rum, und zwar Saskia Esken, die eine der beiden, oder die weibliche Besetzung der neuen SPD-Führung, hat eine Morddrohung gekriegt per Mail und hat die auf Twitter gestellt. Michael Roth, der Mitglied des Bundestages ist, also Bundestagsabgeordneter quasi, hat so einen ähnlichen Brief bekommen, hat den auch gepostet. Sie schlachtet das so ein bisschen aus, irgendwie so von, während den Anfängen war gestern, wir sind mittendrin, rechter Terror in Deutschland ist eine reale Gefahr und wir müssen eine Antwort darauf finden. Schreibt sie so, ist natürlich wieder so ein bisschen typisch SPD in den letzten Wochen, ne? So ein bisschen ganz groß auf die Kacke hauen irgendwie, weil es ein paar Bescheuerte gibt, die sowas schreiben. Man kann sich drüber streiten irgendwie, wie verbreitet das ist, ob das Einzelne sind. Ich meine, Spinner gibt es in allen Bereichen. Muss man so ein bisschen differenziert angucken. Aber der Brief ist halt krass, den finde ich halt krass, ne? Und ich lese mal vor. Guten Tag, Frau Saskia Esken. Du denkst also, du kannst eine demokratisch gewählte Partei einfach so als verlängerten Arm des Rechtsterrorismus bezeichnen. Dies sei dir vor laute Göre unbenommen? Unbenommen? Dies sei dir vor laute Göre unbenommen. Keine Ahnung, was, verstehe den Satz nicht. Schließlich leben wir in einem Land, in dem das Recht auf freie Meinungsäußerung besteht. Dir soll klar sein, dass du deshalb nur auf unserer Abschussliste stehst. Und weder dein Statusabgeordnete werden dich vor uns schützen. Was ist das für ein Satz? Und weder dein Status als Abgeordnete werden dich vor uns schützen. Eigentlich müsste es sein, und weder dein Status noch, Punkt, aber ist egal. Du wirst diesmal nicht davonkommen. Wir werden dich kriegen. Dies wird ein Lone-Wolf-Angriff sein. Und das, was dann kommt, wird nicht schön für dich. Mit einem schönen, scharfen Beil werden wir dir ein Hakenkreuz in dein Gesicht schneiden. Deine Lippen werden wir dir auch entfernen. Da werden wir ja sehen, ob du immer noch ohne deine Lippen immer noch Lust hast zu grinsen. Wir wissen, wo du wohnst. Das ist übrigens ein lustiger Spruch, den ich immer zu meinen Schülern sage, wenn sie frech sind. Ich weiß, wo du wohnst. Egal. Ich würde den Briefkasten vor deiner Tür abbauen lassen. Nicht, dass sich dort eine Rohrbombe wiederfindet. Wir sind Meister im Bombenbau. Nur mal nebenbei angemerkt. Auch deine Angestellten im Abgeordnetenbüro stehen auf unserer Liste. Das Todesschwadron 88. Ja. Wir sind Meister im Bombenbau. Da muss ich grinsen. Es klingt so, als würden irgendwelche kleinen Menschen irgendwie so Todesschwadron spielen. Ne? Der Brief ist halt fast schon lächerlich, ne? Was da drin steht. Hast du ihn gelesen?
Nö. Aber ich habe ihn ja jetzt gerade von dir gehört.
Du hast ihn von mir gehört, ja. Ist immer schwierig, ob man sowas ernst nehmen muss. Für mich sind das irgendwelche, ja, irgendwelche AfD-Wähler irgendwie, die einen auf Guerilla machen wollen und hier auf die Kacke hauen und sowas dann schreiben. Ich kann es nicht so richtig ernst nehmen. Klingbeil hat natürlich auch gleich geschrieben, ja, wir hören dich auch und wir lassen uns nicht einschüchtern, jada jada. Natürlich kriegt man erstmal einen Schock, wenn man sowas liest, ne? Aber, ja. Ach, keine Ahnung. Ob das jetzt, warte mal, Frosch im Hals. Übernimm mal eben.
Das ist ein bisschen ungünstig, weil ich deinen Punkt nicht weiterführen würde.
Ja, ich würde mich dann für deinen eigenen weiter. Ich hab, ja, wer jetzt auch wieder da?
Ich würde man muss sowas nicht unbedingt ernst nehmen. Ich denke, jeder, der in einer führenden Position war, hat schon mal eine Morddrohung gekriegt. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, womit ich es nicht verharmlosen will. Aber warum sowas zurückhalten? Also, ich finde es völlig in Ordnung, legitim zu sagen, hey, übrigens, das ist so der Scheiß, mit dem ich mich täglich rumschlagen muss, aber wir haben ja zum Glück kein Problem mit Rechten. Ja, wenn dann so ein Typ mit mir kommt, wir haben ja gar keine Nazis in Deutschland und bei uns die alle im rechten Spektrum sind immer geistig gesund und nur faktenbasiert. Ja. Also ich finde das auch nicht ausschlachten. Etwas kruder Vergleich, aber wenn du dich über deine Hater beschwerst, sag ich ja auch nicht, oh, der Steve, der schlachtet das aber wieder aus. Jetzt hat er wieder 20 Minuten im Podcast sich über
so. Ja, aber keine Ahnung, die SPD ist immer so melodramatisch, was das angeht. Auch Klingbeil in den letzten Wochen irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie. Es ist halt, ja, du hast grundsätzlich natürlich recht, klar, das gibt es, aber dann irgendwie so auf so ein paar Bescheuerte dann irgendwie zu schließen, irgendwie, das ist, ja, aber wo ziehst du die Linie? Ab wann, klar gibt es Rechtsextremismus und klar gibt es irgendwelche Leute, die wie im Fall Lübcke irgendwie Politiker erschießen. Also es gibt da ein paar, aber die Frage ist, es wird so dargestellt, gerade von der SPD irgendwie als wäre Deutschland von irgendwelchen rechtsextremen Splittergruppen irgendwie durchsetzt. Weißt du, ich meine? Das weiß doch kann überhaupt niemand beurteilen irgendwie. Und ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich finde es immer so ein bisschen, ja.
Also ich finde gerade Aufgabe der SPD, sowas anzukreiden. Also das, man kann ja sagen, ja, die übertreiben, ist ja, finde ich, ist ja eine legitime Ansicht, aber also wenn es nicht die SPD tut, wer dann? Also das ist halt einfach aber das ist die Aufgabe einer linken Partei. Bis zum gewissen Grad kann ich auch immer mitvollziehen, wenn die CDU so ein bisschen so, ja, Rechte sind schon schlimm, aber Linke sind schon schlimmer. Das ist halt so, das ist politisches Spektrum. Schlimmer finde ich, wenn die SPD sagt, ach, macht ihr mal. Dass dich das ein bisschen nervt, kann ich verstehen, aber ich finde, das ist Aufgabe der SPD.
Ich finde, sie hängen das ein bisschen zu groß auf, weil es klingt so irgendwie so Coronavirus-mäßig irgendwie. Wir werden alle sterben. In jeder Ecke, in jedem Busch sitzt irgendwie ein Rechter, der irgendwelche Leute erschießen will. Und so ausschlachten auch, ne? Keine Ahnung. Ich habe damals auch Todesdrohungen gekriegt bei der Burger-Sache von irgendwelchen Trollen. Ich habe das auch für mich behalten, das weiß bis heute keiner. Da hieß es auch irgendwie, ich komme vorbei und stech dich ab und solche Sachen.
Ja, habe ich auch schon gekriegt.
Also, ja. Aber ob das jetzt ein Indiz dafür ist, dass irgendwie Deutschland durchsetzt ist mit rechtsextremen Splittergruppen, ist halt eine andere Frage.
Wobei zumindest in dem Bereich ja wirklich, naja, brauchen wir jetzt nicht kurz ausführen. Komm. Ja.
Du hast eine andere Meinung dazu als ich, ne?
Ja, aber es wird jetzt ein bisschen noch in andere Themen gehen. Es gibt ja durchaus Hinweise von Reichsbürgergruppen, die irgendwie jährlich ihre richtige Trainingscamps abhalten.
Das ja, aber wie viele sind denn das? Also was sind das für Leute?
Wir reden von nicht übermäßig großen Zahlen. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Aber es ist halt auch nicht nichts.
Naja, nichts sage ich ja. Nichts kannst du ja nicht sagen. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber Ja, bei der SPD klingt das immer so irgendwie, wie gesagt, als würde in jedem Busch einer sitzen irgendwie. Ich finde, die SPD trägt da ein bisschen zu dick auf. Und gerade, weil es bei der SPD nicht so läuft, hat man auch irgendwie das Gefühl, dass sie so extrem auf diese Karte jetzt setzen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, gut. Die SPD hat nun mal den großen Vorteil, dass sie sich aufs Papier schreiben kann, die einzige Partei zu sein, die offen gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Jetzt könnte man auch sagen, quasi, ja, bei den Grünen lief es nicht so, dann haben die voll auf das Klimathema gesetzt. Das gehört halt zu der DNA der Partei dazu.
Ja, gut, aber naja, gut. Ich sehe schon, bei einer Sammlung mit dir kann man nicht vernünftig darüber reden. Das macht einfach keinen Sinn.
Ich bin einfach zu sehr linke Bazille,
sorry. Ja, scheiß. Ja, jetzt fällt mir gerade keine gute Beleidigung für dich ein, scheiße. Ja, dann lass einfach mal weitergehen. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt keinen Bock wieder auf 100.000 Diskussionen in Comments mit Kinky und alle, die ihn scheiße finden. Und dann wieder irgendwie, ja, warum, dann wieder 1.000 Sachen im Spam, warum darf Kinky hier noch schreiben? Und wie siehst du das eigentlich? Haben wir schon mal darüber gesprochen, dieses ständige, mir wird ja ständig vorgeworfen, dass ich Kinky nicht zensiere. Und ich, also Kinky und ich sind halt politisch Welten auseinander, aber ich sehe immer noch keinen Grund dafür, ihn zu zensieren. So. Und würde mich interessieren, wie findest du das eigentlich? Würdest du, also weil ich immer denke, irgendwie so, ja, mit AfD-Zensieren erreicht man immer so ein bisschen das Gegenteil der ganzen Sache. Weißt du, wie ich meine?
Nö, ich sehe das auch so. Also es gibt Posts von Kinky, die würde ich als zu 100% Bullshit einsortieren.
Ja, das gut, ja, aber das ist ja was anderes.
Das denkt er bestimmt auch über Posts von mir, also von daher, ne? Aber es ist immer noch kein Bullshit, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt aber irgendwie staatsfeindlich und das muss jetzt. Nö, Kinky ist meistens nicht, zumindest nicht offen beleidigend. Ja, wenn er, dann macht er schon ein bisschen subtiler. Von daher, und vieles davon ist halt einfach seine Meinung, seine Ansicht. Und ist ja auch nicht so, als hätte er immer Unrecht oder in allem, was er sagt, komplett Unrecht. Von daher wüsste ich jetzt echt nicht, warum du als jemand, der sagt, mein Blog ist politisch neutral oder ich habe gar keinen politischen Blog, so. Warum du dann sagen soll, warum man von dir verlangen sollte, da irgendwas zu zensieren. Wenn er anfängt, Hakenkreuze aus Rauten zu formen, dann kann man nochmal drüber reden. aber sonst. Also ich habe da ich sehe das als eine Bereicherung, auch dass die andere Seite abgebildet wird.
Ich denke ja immer, dass das eigentlich der bessere Weg ist, ne? Also die Leute wirklich mit Argumenten zu stellen, als irgendwie dieses, ja, wir blenden sie aus. Ich glaube, dass ehrlich gesagt, dass es kontraproduktiv ist. Also ich glaube auch, dass das habe ich doch schon mal erzählt, dass das einer der Gründe ist, warum die AfD in Deutschland so erfolgreich ist, weil irgendwie jedes Wort von ihm auf die Goldwaage gelegt wird und sie dadurch halt ständig präsent sind in den Medien und weil es Leute gibt, die sie einfach zensieren wollen und ich glaube, das finden viele Leute ungerecht und wählen sie dann halt aus Protest. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es so ist.
Was natürlich ziemlich dumm ist, weil wer wirklich schon mal mit AfD-Wählern oder auch AfD-Politikern geredet hat, der weiß, je länger die reden, desto schlimmer wird es für die. Das ist einfach so. Also, wenn man sich so reden aus der AfD-Fraktion.
Also, anhört, ich sag was mal so: Wenn du irgendwas zensiert hast, irgendwie hast du es gerade in unserer Gesellschaft noch nie zum Schweigen gekriegt. Also, zensieren bringt vielleicht auf meinem Blog was von Leuten, die sich überhaupt nicht benehmen können, irgendwie, aber selbst die kommen ja immer wieder. So ist es ja nicht. Also, zum Schweigen. Und wie gesagt, ich glaube, bei der AfD ist das komplett kontraproduktiv. Ist aber nur meine Meinung, muss man nicht genauso sehen.
There's a time and a place und ich würde sagen, dein Blog hat sowohl die Time, also hat sowohl Zeit als auch Ort, dass man solche Meinungen haben darf. Was heißt solche Meinungen? Das klingt auch so komisch. Dass man einfach seine Meinung frei äußern darf.
Richtig. Solange das also genau, so solange da macht. Solange da keine harten Kreuze in seinen Dings unterbringt, ja. So, dann gehen wir schnell weiter. Ja, Wolzen, ja, mal wieder, ich habe mal wieder eine andere Meinung zu einer Sache als alle anderen oder als viele. Keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen, wie Leute sich in die Comments stellen können und sagen können, ja, das Spiel ist total verbuggt und alles total scheiße irgendwie. Gut, ich habe jetzt 128 Stunden gespielt, Playtime, aber nee, ich installiere das jetzt, ist total scheiße irgendwie. So, 128 Stunden für 35 € sind immer noch ein Mega-Deal irgendwie, das ist mehr, als man irgendwie manchmal in WoW-Addon steckt. Und wenn das eine Begründung sein soll, ich habe es jetzt in dieser Woche irgendwie, ich will nicht sagen relativ intensiv gespielt, aber sofern es mir möglich war, ich habe den Endgame-Content gesehen, der ganz lustig ist, ich habe Rifts gemacht mit der Community, wir haben Rifts geballert, jetzt gab es dann einen Patch, der Bleeding Edge leider zu Tode genervt hat, was mich sehr ärgert, weil ich quasi meinen Char jetzt wegschmeißen kann und quasi entweder neu skillen oder neu anfangen muss. Aber ich hatte jetzt, also keine Ahnung, ich habe jetzt mehrere Streams Wolzen gespielt, übrigens, ich habe gelernt, Die Entwickler haben gesagt, es wird wirklich Volzen ausgesprochen und nicht Vulcan. Also Azurias hatte Unrecht, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Azurias hatte Unrecht. Volzen wird es ausgesprochen. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte nie Probleme, ich hatte nie Bugs. Und wenn, dann waren es wirklich minimale, die nicht so wichtig sind. Also ich habe einmal den Endboss getötet, irgendwie da hat der Kill irgendwie nicht gezählt, da muss ich ihn nochmal töten. Klar, das ist nervig, aber da ist doch ein Spiel nicht deshalb scheiße. Und ja, die Begründung reicht mir auch nicht. Manche haben begründet mit, ja, und inhaltlich ist es nur ein warmer Ausguss von Diablo und PoE und mir gefällt das und das nicht. Da sage ich so, okay, dann das ist okay. Aber immer dieses irgendwie, ja, so dieses Shit-Train aufspringen, ja, so nachplappern, ja, es hat so viele Bugs und dann all diese Sachen, die irgendwie beim Release passiert sind, dann rauszuholen, wo es jetzt schon irgendwie 3 Patches gab, die einen Großteil halt nicht nur gebalanced haben, sondern auch die ganzen Bugs rausgeholt haben. Also ich, wie gesagt, die Community ist sich sehr, sehr, so in der Masse sehr einig darüber, dass sie es scheiße finden, beziehungsweise dass es massiv viele Bugs gibt. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie aber auch am Anfang nicht gesehen und ich habe durchgespielt. Und normalerweise wirft man immer vorher, spielt das erstmal vernünftig. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Endgame gesehen. Ich habe meinen Char irgendwie, ich habe den Story-Modus durchgespielt. Und ja. Also von daher, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich bin nach wie vor davon begeistert. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht gespielt, weil gestern der neue Dota Underlords Patch und die neue Season oder die erste Season rausgekommen ist. Was übrigens auch sehr, sehr, sehr gut geworden ist. Ich werde gleich mein Bein hochlegen, damit der Bluterguss abfließen kann und werde dann auf dem Sofa Dota Underlords spielen. Ich freue mich schon drauf. Von daher, ich verstehe das Gejammer über Wolzen nicht. Keine Ahnung. Und die Verkäufe und die Platzierung auf Twitch sprechen da eine komplett andere Sprache. So, von daher, ich verstehe, alle jammern, aber kaufen sich trotzdem und spielen es. Von daher ist es für mich sehr, sehr seltsam. Weil, also es ist auf Platz 2 jetzt irgendwie der Steam-Charts aktuell. Also, und das ist ein Spiel, was irgendwie aufgrund der, also ich will nicht verallgemeinern, obwohl ich es in dem Blogantrag getan habe, aber diese ganze Weinerei von Leuten, siehe Enclaves, der auch irgendwie am ersten Tag es deinstalliert hat und gesagt hat, das ist ein Scheißspiel, weil es am Anfang noch mit den Serverproblemen gab, was ist denn das für eine Art? Also ein Spiel quasi nicht mal richtig zu spielen und es trotzdem, also klar, kann man machen, kein Ding, aber dann eine Bewertung darüber zu schreiben und das final beurteilen zu wollen, finde ich halt ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Und ich liebe Enclaves und ich mag auch normalerweise seine sehr differenzierte und klare Meinung zu Sachen. Von daher wäre ich doch etwas irritiert. Aber ich verstehe ihn auch, dass er sagt, ja, das steht für alles oder steht für all das, was in der Gaming-Szene aktuell falsch läuft. Nämlich, dass super viele Spiele unfertig released werden. Ja, aber wir reden ja von der wirklichen Small-Indie-Company, die mit 3 Leuten auf Kickstarter angefangen hat und nicht von EA oder Ubisoft, die teilweise Spiele releasen, die in einem schlechteren Zustand sind als das. So, von daher verstehe ich ehrlich gesagt den Shitstorm nicht. Aber wie gesagt, in letzter Zeit kommt es oft vor, dass ich Dinge anders sehe als die breite Masse, siehe Game of Thrones, siehe jetzt Volzen. Von daher muss man einfach mit leben, ne? Ich sehe aber auch nicht ein, irgendwie mich da jetzt irgendwie diesen Shitstorm anzuschließen. Habe ich bei Game of Thrones auch nicht eingesehen. Von daher, ja, muss man wohl einfach damit klarkommen, dass wir es unterschiedlich sehen. Also du hast noch nicht gespielt, von daher darfst du keine Meinung haben.
Ja, aber ich habe eine Meinung zu einem Drumherum, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Ja. Sag mal, es ist halt immer schwer zu sagen, manchmal hat man halt dieses absurde Glück und du kommst wirklich bugfrei durch alles. Und dann, bei mir merke ich das halt bei WC3, sitze mit einem Kumpel im Voice, der wahnsinnig Bock auf das Game hat, zu ihm eher auf die Funmaps, aber, und der berichtet sich halt ständig über irgendwelche Desyncs und Disconnects und was weiß ich auf und flucht natürlich auch kräftig über Blizzard. Und ich sitze halt da und denke mir, okay, das ist scheiße. Bei mir passiert das nicht. Ich disconnecte einmal die Woche und das am Anfang einer Kampagnenmission. So, also das ist halt dann blöd, weil dann, du kannst dich nicht da reinfühlen. Jeder kennt das Gefühl irgendwie, ne, du sitzt in einem Game und irgendwelche Bugs treten auf, die dich abfacken. Aber wenn du es halt bei dem Game nicht erlebt hast, kannst du dich auch nicht vernünftig reinfühlen. Von daher, weiß nicht. Vielleicht noch ein kleines Ding, weil du sagst, das wäre eine kleine Indie-Company und so. Ich habe aufgehört, schon vor Jahren Companies nach ihrer Größe zu bewerten, sondern immer nur nach dem Preis des Spiels. Und ich finde, das sollte, also ich finde, das ist ein vernünftiger Approach, weil
35 Euro. Das ist halt kein Vollpreistitel. Das zahlst du normalerweise für ein Add-on, ne?
Das kann, ja, das musste dann jeder für sich entscheiden. Ich habe es damals bemerkt bei No Man's Sky, das ist, glaube ich, ne?
Ja, geil. Ist ja auch bei Release. Kassrufe, aber jetzt ein mega gutes Spiel, ne?
Richtig, aber und da habe ich halt auch gesagt, ja, aber das ist doch eine Indie-Company. Ja, aber das Spiel kostet 60 Euro.
Ja, genau. Genau, das kostet 60 Euro, das stimmt.
Du kannst bei 60 Euro nicht sagen, ja, ist eine kleine Indie-Company, dann sind halt Inhalte, die sie versprochen haben, nicht drin. So, und wie gesagt, für die 35 Euro muss halt jeder selber sagen. Ist 35 Euro ist für mich genug Preis. Geld? Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber sagt, das ist für mich genug Geld, dass ich sage, ja, dann lebe ich halt für ein, zwei Wochen mit Bugs und kann es danach vernünftig spielen. Wenn sie es denn und dann
vernünftig. Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, ey, ich sag nur Diablo 3, ne? Das konntest du gar nicht spielen. Das hier kannst du wenigstens spielen, irgendwie auch offline.
Ja, okay. Aber das haben wir ja letzte Woche schon mit Vorfreude und so. Also gut. Ich glaube auch zu Holsten ist wirklich alles gesagt, dass man kann jetzt mal den nächsten Monat überschauen, wie es sich entwickelt. Also vor allem in Sachen Patchstand und ob Leute immer noch so viele Bugs haben, wie dann der Player-Content ist, wenn jetzt alle das Endgame erreicht haben. Schauen wir mal. Punkt.
Gut. Dann, 100 Jahre bestehen FC Bayern mit Sondertrio gegen Augsburg, hat auch über 10 Kommentare. Ich mag diese Retro-Nummern echt ganz gerne. Sowas gab es bei Wehr leider in dieser Form noch nicht. Wir hatten mal so ein Event-Trikot, was dann auch so limitierte Edition gab, was dann irgendwie Leute, die nicht irgendwie in Bremen wohnen, nicht gekriegt haben. Aber ich finde das neue Bayern-Trikot oder dieses Event-Trikot, Retro quasi an damals angelehnt, finde ich sehr, sehr stylisch, muss ich sagen. Wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich Moment mal. Nee, Quatsch. Wenn es was für Wehr gäbe, würde ich es mir sofort kaufen. Finde ich eine coole Nummer, irgendwie 10 Kommentare. Beim BVB war es ja auch so, auch das gab es ja nur limitiert, dieses Schwarz in Schwarz, so nach dem Motto so Stahl und Kohle, jada jada. Das Bayern-Retro-Trikot zum 120-jährigen Bestehen gibt es ohne Limitierung, was ich ganz positiv finde. Natürlich wertet man so ein Trikot auf, wenn es nur eine gewisse Anzahl gibt, aber du sperrst auch eine Menge Fans aus, was ich blöd finde. Und dann gibt's dann Leute, die das 10-mal kaufen, irgendwie nur um Gewinnen mit auf Ebay zu machen. Das sind auch keine richtigen Fans, sondern Abzocker. Und dann ärgere ich mich als Fan immer, dass ich dann irgendwie für das Trikot dann 300 Euro auf Ebay ausgeben soll von irgendwelchen Leuten, die keine Fans sind und nur Cash machen wollen. Von daher finde ich in diesem Fall, dass der FC Bayern den richtigen Weg geht. Ne? FC Bayern, Stern des Südens.
Es fängt an, liebe Community. Na, liebe Bayern-Fans, schwitzt ihr schon? Lewandowski war nur der Erste, war nur der Anfang.
So,
denk dran.
Ja.
Oh, das wird schwierig. Scheiße. Was denn? Wie kriegst du das denn gemanagt, dass wir dann trotzdem noch für die EM eine vernünftige Mannschaft hinkriegen?
Pass auf, das ist guter an. Dann nehme ich Müller auf keinen Fall, wo Müller darf ja eh nicht zur EM. Aber dann darf ich zum Beispiel so ein Gnabry oder so nicht in meine Kicker-Elf nehmen, ne?
Ja.
Da muss ich also wirklich, muss ich viele Franzosen reinnehmen oder so. dann ist es gleich Win-Win. Weißt du, dann haben wir Frankreich unserer Gruppengegner, dann tue ich der deutschen Nationalmannschaft noch einen Gefallen. Nehmen wir die ganzen Franzosen rein. Das ist doch eine geile Idee, hier.
Ja,
wie heißt der? Tolisso, ne, wie heißt der? Das sind drei Franzosen. Bitte?
Tolisso?
Ja, der Abwehrspieler, der Weltmeister wurde, den sie von Stuttgart gekauft haben.
Pavard?
Genau, und der Dribbler, der jetzt gerade wieder verliert. Ja, genau, das sind drei, die kommen alle meine Kicker-Elf. Ciao, ciao, France. Allez, le bleu. Ja, sauber, Alter. Das ist ein teuflischer Plan. Immer mehr Gestalt an. Ja, Disney lockt mit Super-Abo. Tolle Idee. Disney halt so von wegen, ja, Leute, wenn ihr Disney Plus ein ganzes Jahr abschließt, ein ganzes Jahr, zahlt ihr nicht, dann kriegt ihr den einmaligen Sonderpreis von 59,99 statt Wenn ihr das einzeln zahlen würdet, würdet ihr 69,99 zahlen. Das heißt, ich soll jetzt für 10 Euro Unterschied, irgendwie, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, das ganze Jahr abschließen mit Disney Plus. Nein. Vor allen Dingen, was die Community sehr gut angemerkt hat in den Comments ist, ich weiß sogar nicht, was mich erwartet. Wo ist denn der Mehrwert davon? Das sind doch alles Formate, die es da gibt, die es vorher auch bei Netflix gab. Das ist alles alter Disney-Schinken. Mandalorian kennt eh jeder irgendwie, was weiß ich, wo er es geguckt hat. So jeder Star Wars-Fan hat Mandalorian schon geguckt. Und die neuen Marvel-Serien sind auch nicht drin. Und warum? Also ich zum Beispiel werde das auch nicht abonnieren, wenn es jetzt im März kommt. So, ich werde warten, weil mich Marvel auch nicht so brennend interessiert. Ich wollte gerade sagen, zur Obi-Wan-Serie, aber die wird wahrscheinlich nicht kommen zeitnah. Von daher werde ich wahrscheinlich auf die zweite Staffel von Mandalorian warten, bevor ich das Ding abonniere. Von daher, ja, nice try, Disney.
Vor allem hat ja auch irgendwer in den Comments natürlich was angemerkt, das Abo lässt sich auch nur verlängern auf Jahresebene. Das heißt, wenn du dann nicht mehr nach diesem Sonderangebot nicht mehr auf Jahr machen willst, musst du das Abo kündigen und dann neu für monatlich abschließen.
Ja, während sie schlauer ist, der andere Move, den sie gemacht haben, du kriegst nämlich einen Tag bevor Disney Plus startet in Deutschland, macht ProSieben Event und zeigt die erste Folge von Mandalorian im Free TV. Was ein super, super PR-Move ist, um die um die Laufkundschaft mitzunehmen. Star Wars-Fans, wie gesagt, haben das alle schon geguckt. Aber es ist eine gute Idee. Und die erste Folge hat es auch gleich in sich. Hast du die gesehen?
Tatsächlich nicht, ne.
Ja, dann kannst du schon mal drauf freuen, weil die erste Folge, das Ende ist das, was mich so, so gehuckt hat. Von daher die erste Folge, normalerweise, manche Serien fangen ja erst nach 2-3 Folgen an gut zu sein, aber Mandalorian ist schon mit der ersten sehr gut. Und Picard hatte nur die erste gute. Die Serie hat sich beschissen entwickelt. Das ist so ein gigantischer Fehlschlag. Welche Folge ist die letzte? Ich glaube, die fünfte schon. Das heißt, du hast schon mehr als die Hälfte rum. Du hast eine gute Folge, danach nur Pisse. Picard haben sie grandios gegen die Wand gefahren. Das ist eine Katastrophe. Ja, und ich glaube, die Community sieht das ähnlich. Ich habe das schon mehrfach angefragt. Haben sie gegen die Wand gefahren? Egal, lass mal ganz schön. Wir sind schon jetzt schon bei einer Stunde. Eigentlich wollte ich jetzt schon irgendwie auf dem Sofa liegen bei einer Saat. Danke nochmal.
Ja,
auch wenn es wenig Comments hat, Wendler gegen Pocher. Ja, am Ende jetzt machen sie eine RTL-Show gegeneinander. Ich habe viele Community-Mitglieder haben schon gesagt, Leute, das ist inszeniert. Ich habe mal gesagt, ja, das kannst du nicht inszenieren, weil der Pocher auch mal so königlich geweint hat. Aber es scheint so, als wäre das ein abgekartetes Spiel gewesen. Wir lassen uns verarschen von nicht nur von RTL, sondern auch vom sehr erfolglosen Pocher der letzten Jahren, der jetzt mal wieder was gefunden hat, wo er punkten kann. Aber ich hoffe, dass die Leute jetzt endlich checken, dass das ein abgekartetes Spiel ist und einfach die Sache komplett ignorieren, weil es halt einfach nur noch lächerlich ist.
Ja.
So, nächster Amoklauf. Mann fährt mit Auto in Rosenmontag zu Volkmarsen, hessischer Ort. Ist aber keiner gestorben und deshalb wird es jetzt nicht so wie die anderen Sachen massiv in den Medien ausgeschlachtet.
Nicht rechts, links, islamistisch.
Kann man für nichts ausschlachten.
Der Typ war wahrscheinlich einfach auf Drogen.
Kann man Computerspielen nicht auch die Schuld geben?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen sie da als nächstes drauf. Also Alkohol haben sie jetzt ausgeschlossen, nächster Test sind jetzt Drogen. Wenn das nicht klappt, dann werden es wohl eindeutig die Computerspiele gewesen sein.
Oder Waffenverein ist auch mal eine gute Möglichkeit, ne? So, dann, Harvey Weinstein ist schuldig. Was für eine Überraschung. Wusste jeder, wusste ganz Hollywood. Ich fand es erbärmlich, zu welchen Mitteln er gegriffen hat. Also, ich meine, der hat ja eine Menge Anwälte und PR und Berater und so weiter. Der war zumindest rich as fuck. Hat wahrscheinlich sein ganzes Vermögen für Anwälte rausgehauen. Wie er da ankam zum Gericht, ne? Irgendwie vor einem Jahr noch der geile Filmproduzent-Ficker, der irgendwie die ganzen Filmschnittchen weggebügelt hat, so von wegen, hey, ich bring dich ganz groß raus, aber zuerst kommst du mal zu mir zur mündlichen Prüfung. So. Und auf einmal, jetzt bei dem Gerichtsprozess, kommt er angehumpelt mit der Gehhilfe, so, weißt du so? Dass man sich dann dafür nicht zu schade ist, dass man dann nicht die Eier hat und sagt, okay, Leute, Kacke gelaufen, es weiß sowieso jeder, es weiß auch jeder, dass ich schuldig bin. Was soll's, irgendwie, ich habe gute Anwälte, so. Ich nehme es jetzt wie ein Mann, nein, irgendwie, er kommt da irgendwie noch geschminkt wie eine Leiche an, irgendwie, als würde er bei The Walking Dead mitspielen, mit einer Gehhilfe. Auf einmal ist er der arme, gebrechliche, geläuterte Mann. Das finde ich halt richtig armselig, aber gut. Er ist ja bei einigen Frauen sogar freigesprochen worden, er hat ja nicht die Höchststrafe bekommen, aber der Prozess läuft, glaube ich, noch weiter, ne? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich habe auch keine Ahnung gehabt, wer der Kerl ist vor den Vorwürfen. So gut kannte ich mich in Hollywood nie aus.
Okay.
Ich fand's nur so lustig. Heute gesehen auf 9Gag. Es wurde wohl 2006 irgendeine Schauspielerin, die jetzt nicht sagte, aber wahrscheinlich ziemlich famous, wurde gefragt, so, hey, was würden Sie jungen Mädels raten, die es in Hollywood zu was bringen wollen? Und sie zählte dann so ein paar Tipps auf und sagte dann plötzlich, ach ja, und wenn Harvey Weinstein dich irgendwie zu einer Party einlädt, dann geh weg. Geh woanders hin.
Ja. So, ja, wie gesagt, es gab auch bei diversen Golden Globe und Oscar-Reden immer wieder so Hinweise drauf und immer wieder Jokes. So, Harvey Weinstein ist in der Nähe, so, lauf weg und so. Jeder wusste es in Hollywood scheinbar. Nur keiner hat sich getraut, eben weil er halt einfach der Babbo war, ne? Gut, Tesla, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Es gibt Widerstand gegen die Tesla-Fabrik, ich glaube 12.000 Arbeitsplätze, mega Aufschwung für die Region, irgendwie Brandenburg und so ein paar Leute regen sich auf, weil ein Wald gerodet wurde, die haben den Wald besetzt und haben geklagt, haben aber alles verloren und es gab so einen geilen Bericht von Extra 3, der das Ganze so ein bisschen recherchiert und dargestellt hat, dass der Wald, der abgeholzt wurde, halt mit Schwermetallen hochbelastet war und der abgerodet werden sollte und eigentlich als Industriefläche schon vorgesehen war. Also da stand alles schon vor Tesla fest. Und jetzt, wo Tesla ankommt, wollen sie alle den Wald retten. Da hast du das Gefühl, das sind Leute irgendwie, die einfach mal relevant sein möchten. Also ganz furchtbar. Tesla hat sogar auch gesagt, okay, wir roden dann woanders auf und ja, und dann gibt's so auch in diesem Bericht, was da für Leute auftauchen, ja, und mit Tesla wird dann auch das Verbrechen kommen und solche Sprüche und Trinkwasser wird dann verschmutzt und wo du dich fragst, hä? Die haben doch Auflagen. Wir sind doch in Deutschland. Die können nicht machen, was sie wollen irgendwie. 12.000 Arbeitsplätze. Also ich ach, keine Ahnung. Diese deutsche Dagegen-Mentalität teilweise, ne?
Ja. Ich weiß gar nicht. Ja. Also du hast inhaltlich völlig recht, das ist völliger Quatsch. Wer diesen Wald einmal gesehen hat, der weiß auch, das war, ich weiß gar nicht, was ist Buch oder irgendwie sowas, also auch ein ökologisch ziemlich unwichtiger Baum. Also ist jetzt nicht so, als wäre der irgendein rares Zeug. Aber es ist ja so, die Grünen haben gesagt, das ist Quatsch. Tesla, das muss auf jeden Fall dahin. Ja? Also die Grünen waren gegen den Protest. Scheinbar die ganzen Naturschutzbunde, inklusive Bund, was ist so der Antichrist, der Naturschutzbunde ist, die haben gesagt, das ist Quatsch, da zu protestieren. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber es ist durchaus möglich, dass sich da Leute eingeschlichen haben, bei denen es quasi wirklich nur darum ging, wir ziehen jetzt mal die Grünen und Linken ein mit. Quasi, ne, damit es wieder lächerlich ist, weil im Endeffekt 90% der Deutschen sagen, das ist doch völliger Quatsch, was ihr da macht. Also diese Fabrik ist eine tolle Sache und die muss da auf jeden Fall hin und der Scheiß
Wald. Ja, du hast das Gefühl, dass das ein bisschen durch die deutsche Autolobby gesteuert wird, so, ne?
Das kann auch sein.
Weil, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ne, mir fällt halt immer wieder auf, dass die deutsche Presse sehr, sehr, sehr negativ ist. Dieser Bericht auf T-Online irgendwie hat irgendwie Tesla als den Bösen dargestellt, der den bösen Wald, der den schönen, tollen Wald da abholzt. Und es nicht in einer Zeile stehen die Fakten dahinter, sondern nur irgendwie, ja, und die haben ja versucht, das zu retten, die tapferen Brandenburger. So, und da frage ich mich halt irgendwie, warum so ein inhaltlich falscher Artikel? Warum irgendwie? Und das Einzige, was mir einfällt, ist, ja, die sehr, sehr lobbystarke deutsche Autoindustrie muss da ihre Finger drin haben. Das ist die einzig logische Erklärung für mich.
Ich will mich nicht alles täuschen. Ich meine, in Brandenburg regiert Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder irgendwie so eine Spielerei. Wenn die linkeste Regierung, die es in Deutschland überhaupt gibt, sagt, das Ding muss weg, da muss eine Firma hin, das ist eine gute Sache, kann man sich schon fast sicher sein, dass das wirklich eine gute Sache ist.
Ja. Vielleicht ist es auch einfach eine gute Sache. Ne?
Brandenburg kann es gebrauchen. Und Deutschland auch. Wir brauchen solche Technologiestandorte.
Ja, wir haben nichts mehr. Ne? Ist echt so.
Richtig. Also in 10 Jahren sind wir Fakt. Zumindest unsere Autoindustrie.
Tja, meine Sache. Jetzt hast du mich richtig zum Nachdenken gebracht. Eine Sache habe ich noch auf meiner Liste, und zwar das Fach Medienkunde. Ah, was ja. Ich seit 15 Jahren fordere, irgendwie, ich sage mal wieder neuerdings, das Bildungsprüde Deutschland. Habe ich das nicht letzte Woche schon erzählt, den Infoabend? Doch, habe ich schon, ne?
Infoabend, ja.
Genau, und wo ich da mit Lehrern, mit so vielen Eltern und Kollegen darüber gesprochen habe und alle sagen, das ist sinnvoll, das kann nicht sein, dass es sowas noch nicht gibt, irgendwie bei uns hier in Schleswig-Holstein nur 7. Klasse Informatik und da auch nur das Office-Paket, was auf jeden Fall wichtig ist, Office-Paket brauchst du ja für dein Leben quasi, auch wenn du studieren willst, macht es ja durchaus Sinn. Aber das kann nicht alles sein. So. Und ja, ich habe es ja schon 100.000 Mal erzählt. Ihr wisst das ja auch, liebe Community, schon. Du hast mal einen Artikel drüber geschrieben irgendwie und das nochmal intensiv ausgeführt und das dem Klingbeil auch geschickt. Und ja, ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt gerade, ich meine, bei euch laufe ich offene Türen an, ihr werdet das wahrscheinlich alle genauso sehen. Aber es, ja, keine Ahnung, Deutschland ist so langsam, was irgendwelche Veränderungen angeht. Und wenn es Veränderungen im Bildungssystem gibt, dann sind es meistens irgendwelche Leute, die keine Ahnung davon haben, da ein Bildungsamt übernehmen und dann irgendwie sich irgendwie nah machen wollen und dann irgendwie ja das gegen die Wand fahren irgendwie und dann ja so blinden Aktionismus betreiben und dann mal eben ganz schnell irgendwas ändern wollen.
So. Vielleicht einfach kurz 2 Sachen dazu. Ja. Erstens, also nulltens, du hast völlig recht, natürlich. Vor allem, wenn man schon dieses Fach irgendwie hat, ich hatte das schon wieder völlig vergessen, aber es ist mir eingefallen, man braucht für das Office-Paket auch keine eigene Unterrichtsstunde. Also ich glaube, an meiner Schule, wir haben damals das Office-Paket in der 5. oder 6. Klasse, das wurde so ein bisschen durchrotiert, im Deutschunterricht gemacht.
Also ja, das, ja, nee, jein, also, ja, das gibt es bei uns teilweise auch. Ach, ich weiß auch nicht, ob das
reicht ja als Grundlage, dann kannst du halt, wenn du die Unterrichtsstunden hast, dann kannst du auch ab der 7. Klasse den Leuten irgendwas Vernünftiges beibringen. Und das zweite Ding ist halt, und das ist vielleicht so ein Problem, wirst du mir, denke ich, auch zustimmen, wenn Schleswig-Holstein jetzt sagen würde, ab dem nächsten Schuljahr, wisst ihr was, wir machen das jetzt, das ist eine geile Idee, wir machen Medienkunde, dann halten alle Schulen die Hände auf und sagen, ja, okay, und wo sollen wir die Lehrer hernehmen? Weil wie viele Lehrer an deiner Schule werden, würdest du sagen, die kannst du hinsetzen und kannst Kindern Office-Paket, okay, das wird wahrscheinlich die meisten Lehrer würden das noch hinkriegen, aber wenn du sagst, die sollen über soziale Medien unterrichten, die sollen was weiß ich, vielleicht so ganz kurzer Einblick in die Informatik geben mit HTML oder irgendwie sowas und sollen den Kindern das Internet beibringen. Wie viele Lehrer an deiner Schule so grob überschlagen in Prozent, würdest du sagen, denen kann ich so einen Unterricht zutrauen?
Naja, das sind alles Dinge, wo du dich einarbeiten kannst. Naja, wenn es einen vernünftigen Lehrplan gibt und vernünftige Bücher, wo das drinsteht.
Ja, es muss halt passieren und mit einem gewissen Vorlauf. Du kannst halt nicht sagen, so in einem Monat machen wir das. Sondern
naja, aber gut, ich fordere das seit 15 Jahren. Da müsste man das schon irgendwie hinkriegen, ne? Also, das muss man, keine Ahnung. Wenn, es gibt immer noch Lehrer, die sagen irgendwie, ja, ich bin jetzt zu alt, ich muss es nicht mehr lernen. Finde ich auch mal so ein bisschen seltsam. Aber ja, keine Ahnung, es gehört halt gerade irgendwie für jüngere Lehrer einfach dazu, sich dann fortzubilden irgendwie. Und keine Ahnung, das sind jetzt alles kein Rocket Science, dann das Thema Cybermobbing oder Internetsicherheit oder so im Unterricht zu besprechen. Das ist halt nichts, wo du irgendwie eine Ausbildung für machen musst oder so. Von daher.
Man muss sich halt trotzdem auch im Ministerium schon mal wenigstens eine Stunde darüber Gedanken machen, wie das Ganze dann aussehen soll. Kann ich einfach sagen, so, das machen wir jetzt und jetzt überlegt euch mal, wie ihr den Spaß machen
wollt. Ja, aber das Problem ist, da ist ja das erste Problem. Ne? Die Ministerien und die Behörden, ich habe da schon die eine oder andere Bekanntschaft gemacht in dem Bereich und das sind, das kann man natürlich übergreifend nicht sagen, ne? Aber manchmal hat man schon den Verdacht, dass da Leute sitzen, die jetzt, also sagen wir es mal ganz diplomatisch, dass Leute da sind, die schon lange aus dem Unterrichtsalltag raus sind. So. Das ist einfach ein Fakt, das ist jetzt keine Beleidigung oder irgendwas, sondern das ist einfach so. Das, klar haben die auch die Aufgabe, mal wieder in die Schulen zu gehen, aber, ach, keine Ahnung, das ist halt ein Problem. Und das Schlimmste an Sachen ist ja nicht Landes-, also wird ja nicht, solche Politik wird ja nicht im Bund gemacht, sondern auf Landesebene. Das heißt, jedes Bundesland entscheidet das für sich. Das ist ja der nächste Punkt, warum Deutschland bildungstechnisch nicht vorankommt. Weil, wenn du was richtig machst, dann, ja, bedeutet das nicht, dass das dann auch alle richtig machen. Dann macht es vielleicht ein Bundesland so. Und beim nächsten Mal kommt dann neue Regierung und neuer Bildungssenator und dann wird das wieder umgerissen. So, von daher, deshalb kommt Deutschland bildungstechnisch auch überhaupt nicht voran. Das ist halt das Problem. So, ja, das Niveau ist unterschiedlich und es wäre auch, ist auch fatal, wahrscheinlich das anzugleichen, weil, ne, auch was die Zusammensetzung angeht, und so weiter, ist das schwierig, ne, keine Ahnung, die, wie gesagt, manche Bundesländer haben eine höhere Migrantenquote und so weiter. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Kann man leider nicht abschreiten, aber gehen wir mal ganz, ganz stumpf dran. Wenn du jetzt sagst, okay, Bayern hat das stärkste Abitur oder das Beste, das müssen jetzt alle können, dann wirst du halt Länder wie Berlin, wie Hamburg, wie Bremen einfach komplett ausschließen. Da würde die Abi-Quote auf 5% oder so sinken. Weil es Tradition ist und weil die Schüler, weil du es ja auch vorbereitest, ne? Das Niveau in Bayern ist halt einfach höher, Punkt. Aber das ist halt seit Klasse 1 dann höher. Die erwarten halt viel mehr von ihren Dings. Aber dadurch, dass das seit vielen Jahren da so praktiziert wird, können das halt die Väter und die Vätesväter und so weiter. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, wir gleichen das jetzt an und alle müssen dasselbe Niveau haben. Das wird nicht funktionieren. So.
Ja, du brauchst halt so ein, was weiß ich.
Zum Mittelweg. Aber dann wird was, Mittelweg wäre immer noch, dass die Bayern dann unterfordert sind oder die Baden-Württemberger und dass Bremen, Hamburg, Berlin immer noch überfordert ist.
Nee, du brauchst keinen Mittelweg, aber du musst halt Zeit, was in der Politik auch immer so eine Geschichte für sich ist, du musst halt Zeit einplanen. Du hast völlig recht, du kannst nicht sagen, hey, Stichtag X und dann machen wir alle das bayerische Abitur. Und du kannst ja sagen, wisst ihr was, wir stellen jetzt einen Plan auf mit genau detaillierten Schritten und in 30 Jahren müssen alle Bundesländer das Bayern-Abitur machen. Und alle anderen Bundesländern, oder sind ja nicht alle Bayern, Baden-Württemberg hat ja auch ein ganz gutes Sinn, aber so alle Bundesländer, die jetzt aufholen müssen, die haben jetzt 30 Jahre Zeit und die müssen jetzt genau Schrittpläne ermitteln, wie sie ihr Bildungsniveau immer erhöhen. Wenn Geld benötigt wird, der Bund stellt die Kohle bereit, wir stellen die Lehrpläne und ihr habt jetzt Zeit. Aber dann müsst ihr halt dran arbeiten. Und alle 5 Jahre gibt es irgendwie eine Konferenz und dann wird der Zwischenschritt. Müsst ihr eure Zwischenschritte vorweisen. Das wird funktionieren. Wenn man sich den 30 Jahre
lang. Ja, aber das ist das Problem. Also das Erste, was gemacht werden müsste eigentlich, ist, dass Bildung nicht mehr Landesebene, also nicht mehr auf Landes-, Bundesländerebene quasi gemacht wird. Ja,
dass der Bund zumindest ein stärkeres Mitspracherecht.
Ja, und dass es manche Vorgaben gibt vom Bund, wie zum Beispiel die Fächer, die unterrichtet werden. So. Und man kann sich bei Medienkunde auch nicht damit rausreden, ja, man hätte ja nicht, das ist ja das Argument immer, das Totschlagargument, was seit vielen Jahren, ja, man hätte ja nicht die technische Ausstattung dafür. Das sind alles Sachen, gerade Medienkunde, wo du keinen Computer für brauchst, theoretisch. Kann man natürlich machen damit, aber es geht um Inhalte, es geht ja darum, irgendwie Werte zu vermitteln, eigenverantwortlicher Umgang mit sozialen Medien und so. Momentan erzieht sich quasi eine gesamte oder eine ganze Internetgeneration von jungen Menschen erzieht sich quasi gegenseitig. Da gibt es eine Sozialisation in den sozialen Medien. Da sind es irgendwelche Content-Creator oder Influencer, die die das Maß bestimmen oder die Regeln machen mit dem, was sie tun einfach. So, und das heißt, es ist komplett unreguliert durch irgendwas. So, die Eltern können sich damit überfordert, weil sie nicht so affin sind oder weil sie nicht mit aufgewachsen sind. Und wir Lehrer, wir dürfen es nicht, beziehungsweise es kommt nicht im Unterricht so richtig vor. So, und wenn nicht, wir Lehrer, wer denn dann? Irgendjemand muss denen ja irgendwie zeigen. Irgendwie, ja, pass mal auf, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, dass du Bikini-Fotos von dir auf deinen Instagram-Account stellst. Weil dann kann nämlich Folgendes passieren. Oder es ist nicht so gut, dass du das Foto von deiner letzten Party, wo du komplett zugekotzt bist, bei Facebook hochlädst. Weil da kann nämlich Folgendes passieren. Solche Dinge. So, das ist... Wir sind Lehrer, wir bereiten die Kinder auf das spätere Leben vor. Und das ist doch tausendmal wertvoller, weil das ist deren Lebenswelt, das ist deren Zukunft. Wir entlassen die in der 10. oder 13. Klasse in eine digitale Welt. In die digitalisierte Welt irgendwie. Und sie haben Fächer wie Religion, wie Kunst, Musik, wie Sport leider. Natürlich sieht das der jeweilige Lehrer mit dem Schwerpunkt anders. Aber es gibt keine Medienkunde. Also sagen wir mal, mindestens 75% der Leute brauchen doch mindestens nie wieder Kunst in ihrem Leben. Wofür? Ja? Oder 50% brauchen wahrscheinlich nie wieder Sport. Gut, Sport ist noch der Gesundheitsaspekt ein anderer. Aber auch Religion, ne? Warum? Musik, warum? Ja, nett, macht Spaß, toll. Aber Medienkunde brauchen die für ihr Leben. So. Von daher, warum? So. Es muss geändert werden. Seit 15 Jahren liege ich euch damit in den Ohren. Und ich verstehe es einfach nicht.
Ja, ich meine, vor allem, wenn du sagst, technische Ausstattung, ganz ehrlich, in spätestens 5 Jahren kannst du wahrscheinlich fast schon voraussetzen und kannst das mit den Kids einfach an ihrem eigenen Smartphone machen. Also
vermutlich,
ja. Es heißt ja immer, aber was ist mit den ärmeren Schichten? Sorry, wenn ich das so krass sage, aber ich habe noch nie einen Menschen getroffen, wenn er nicht gerade obdachlos war, der arm genug war, dass er sich nicht ein Smartphone leisten konnte.
Mhm. Also, vor allem, wir hatten in der Finterschule auch diese iPad-Klassen, ne? Und da gibt es halt sehr, sehr interessante Programme für Familien mit wenig Geld. Das ist quasi, dass du erstmal ein super Angebot kriegst für so ein iPad und dass du es auch über Jahre abstottern kannst. Also, du kriegst halt einen super Preis, du zahlst irgendwie nur, also die haben halt richtige Education-Programme für Schulen. Von daher, also das, also wie gesagt, ist es nicht mal nötig dafür. Also für Medienkunde, es geht ja um Inhalte, es geht ja nicht um, was wir mit dem Computer machen, ne? Das wär Informatik, so. Das wäre ein anderes Fach. Naja. Wir haben jetzt doch wieder über eine Stunde geredet. Wir sind jetzt bei 1:18. Ne? Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Ne? Das ist verrückt. Ne? Du bist so eine Quasselstrippe bei einer Sache. Ne?
Ich füge noch 2 Sachen hintereinander, da musst du nur nicht mehr reden.
Ja.
Eine Sache zur Schule, weil du ja auch so ein bisschen über Ministerium gesprochen hattest, um euch mal den Einblick zu geben. Mein alter Schulleiter, der hat zum 25-jährigen Bestehen unserer Schule hat er so eine Art Satire-Sendung gemacht, also einen Satire-Abend. Und der, muss auch zu sagen, der kann das. Der ist wirklich ein Top-Typ. Und er hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auch aus seiner eigenen Karriere. Und er hat dann erzählt, er war vorher an einem katholischen Gymnasium Lehrer. Ist der katholische Gymnasium, der ist natürlich vom Bischof geleitet und so, ja. Und er ist dann eben auf eine staatliche Schule gewechselt und musste dann dafür verbeamtet werden. Und saß dann bei der Bezirksregierung oder Ministerium, wo auch immer, saß er dann da. Und da kam halt da die Mitarbeiterin rein und hat dann gesagt, so, ich müsste ja jetzt eigentlich das Grundgesetz aus dem Schrank holen und sie müssten dann darauf schwören. Ja, Verbeamtung und so, kennen wir ja. Aber sie kommen ja von einer katholischen Schule. Ach, wissen Sie was? Wir tun mal so, als ob. Er meinte, er wäre, ich bin jetzt seit 40 Jahren Lehrer und wir tun mal so, als ob. Es beschreibt perfekt meinen Umgang mit dem Ministerium. So arbeiten die im Bildungsministerium. Die zweite Geschichte ganz kurz noch eingeworfen, weil ich das gelesen habe und ich fand das einen interessanten Fun-Fact. Eine Studie hat ergeben, da wir immer viel über Fachkräftemangel reden, ausgerechnet überwiegend in den Berufen, in denen Fachkräftemangel herrscht, werden die Facharbeiter unterdurchschnittlich bezahlt. Wer hätte das ahnen können? Also vielleicht hat man da auch einfach deswegen Fachkräftemangel. Müsste sich die deutsche Wirtschaft vielleicht mal fragen. So, das waren 2 Kleinigkeiten zum Ende und jetzt schicken wir Steve ins Bett, Sofa, irgendwas.
So machen wir das. Ihr Lieben, nächste Woche wieder gesunder. Nächste Woche können wir dann auch noch länger plappern, als wir ohnehin schon geplappert haben.
Richtig. Und übernächste Woche, glaube ich, Klingenbeil, oder?
Bitte?
Übernächste Woche Klingenbeil.
Genau, übernächste Woche, 12. März, nehmen wir es auf. Ja, genau. Also, ja. Einmal haben wir noch, ne? Ja. Bei einer Sache. Den Klingenbeil werde ich richtig bearbeiten. Das wird schön. Ja, ihr Lieben, danke fürs Reinhören. Solo-Part werde ich ja, also habt ihr jetzt schon gehört, aber nehme ich ja mal Samstagnacht auf. Bis dahin werde ich wahrscheinlich wieder richtig fit sein. Ob der Bogen-Vlog ausgefallen ist, oder weiß ich noch so gar nicht so richtig. Ich habe jetzt noch 2 Tage Zeit dafür und das Wetter soll zumindest okay werden. Gerade im Zeitspot, wo wir das aufzeichnen sollen. Oh, jetzt hat sich das Wetter schon wieder verändert. Leck mich am Arsch. Vorhin war da noch irgendwie Sonne. Was denn jetzt?
Bei uns hat es diese Woche übrigens geschneit.
Oh, scheiße.
Hatte ich gar nicht mitgerechnet übrigens.
Gerade war noch von 10 bis 13 auf meinem Dings war noch irgendwie Sonne. Jetzt auf einmal doch wieder Regen. Also vielleicht verstehen wir es doch. Mal gucken. Ich will mal mit dem Typen reden. Nervt langsam.
Auch mit deinem Bein, geht das?
Ja, ich muss ja nicht laufen.
Ich hab keine Ahnung vom Bogenschießen verdammt.
Nö, ich muss nicht laufen. Ich muss ja nur schnitzen und dann ein bisschen schießen aus dem Stand. Na. Mal gucken, mal gucken. Wird die Community auch dann sehen. Gut, bei einer Seite. Dann sind wir durch. Sagen tschüss, ja. Bis nächste Woche. Alter Frische, danke, dass ihr reingehört habt, liebe Community. Tschüss, Balle, tschüss, Community. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.